Guten Morgen, Jenny hier. Oh Gott, schmelzt ja auch so dahin. Das ist ja eine abartige Hitze. Das ist nicht auszuhalten. Die einzigen guten Nachrichten sind, dass der Garten bei meinen Eltern, wo ich mithelfe und wo ich Pflanzen gepflanzt habe, ziemlich gut gedeiht. Die Kürbisse sehen toll aus, leider nicht meine Hokkaido-Kürbisse, weil mein Dad sie in die normalen Kürbisse mit reingepackt hat und die normalen Kürbisse alles überwuchern und meine Hokkaidos deswegen verkümmern. Aber ja, man kann nicht alles haben, dafür sind meine Zucchini der absolute Wahnsinn. Ich glaube, diese Woche werde ich die erste pflücken. Die ist schon soweit. Und auch die Auberginen sehen ganz gut aus. Mal sehen. Und die Erdbeeren gehen durch die Decke. Also meine Mama hat dieses Jahr so viele Erdbeeren gepflückt, dass sie sogar Erdbeermarmelade gemacht hat. Zu viele Erdbeeren. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist. Aber ja, wenn die Hitze nun nicht wäre. Aber da, man kann wahrscheinlich nicht alles haben. Klimawandel ist halt da und jetzt müssen wir alle leiden. Aber Hauptsache, die Reichen und Mächtigen können weiterhin um die Welt jetten in ihren eigenen kleinen Flugzeugen und die Luft verpesten. Okay. Apropos reiche weiße Männer. Ich habe heute zwei Gespräche dabei. Eins mit Konstantin Richter, dessen Buch 300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG, hat auch den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und ist im Surkamp Verlag erschienen. Alles zu dem Buch findet ihr natürlich in den Shownotes. Das ist ein Gespräch, das ich heute führe. Leider Gottes, ich habe das immer wieder verschoben, weil ich ein Gespräch nachholen wollte mit Peter Hayes. Mit dem hatte ich ein grandioses Gespräch, wirklich grandios, zu seinem Buch Geschäfte im Schatten des Holocaust, deutsche Großunternehmen im Dritten Reich. Sein Buch ist der Wahnsinn. Das Gespräch war der Wahnsinn. Und dann war es weg. Und dann wollten wir das Gespräch nachholen, aber das klappt einfach nicht. Und ich ärgere mich so sehr. Dass wegen technischer Probleme das Gespräch weg war und ihr das jetzt nicht auf die Ohren kriegt. Und es war mir auch gegenüber Herrn Hayes super peinlich. Es war wirklich ein tolles Gespräch. Aber das Buch ist wirklich ganz, ganz toll. Ich stelle es euch mit in die Shownotes. Es erschien bei CH Beck. Und es sagt so viel aus über Unternehmer zu jedem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte, auch in diesem Moment. Und ihren Drang, nur auf den Gewinn zu gucken, nur auf sich selbst und dafür alles zu opfern. Menschen, Demokratie, einfach alles. Hauptsache, am Ende haben sie jeder Menge Gewinn unterm Strich. Und wer dafür leiden muss, ist egal. Und das erklärt halt so viel. Das ist Kapitalismus. Jedenfalls Peter Hayes Buch lesen, wenn ihr könnt. Wirklich grandios. Und dann habe ich ein zweites Gespräch noch mitgebracht mit meinem Lieblingsgast, gleich nach Albrecht von Lucke, nämlich Thomas Biebricher. Er hat zusammen mit einer Reihe anderer Autoren, nämlich das Buch Oben rechts, Rechtspopulismus als Klassenprojekt, geschrieben. Es erschienen bei ebenfalls Surkamp, in dem Fall Edition Surkamp, und kostet da 20 Euro. Alles zu dem Buch findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ich liebe den Beitrag von Thomas. Sein Text heißt nämlich Von Pujade über Berlusconi zu Trump. Eine Genealogie des libertären Patrimonialismus. Und super Text. Ich kann aber auch alle anderen Texte wirklich wärmstens empfehlen. Den von Tobias Moorstedt. Das ist der erste. Da geht es um Weltkleinbürger. Super Sache. Und Lukas Haffert hat auch einen Text hier reingepackt und Anton Jäger, den wir ja alle kennen, von seinem Buch Hyperpolitik. Also auch das wärmstens zu empfehlen. Also Antons Text ist Trumpismus als vierte Spielart kapitalistischer Ausnahmeherrschaft. Eine kurze Ideengeschichte klassentheoretischer Erklärung. Die Texte klingen alle abschreckend, also der Titel jedenfalls, aber die Texte sind alle gut zu verstehen, gut geschrieben, leicht zu lesen. Das heißt nicht, dass es leichte Kost ist, aber ihr wisst, was ich meine. Also gut zu verdauen, wenn man sich unbedingt aufregen will über den Zustand der Welt. Also auch hier bitte gerne lesen, bitte gerne kaufen. Und in dem Fall habe ich ein Exemplar über. Denn Ich war schneller als der Verlag. Ich hatte mir ein Exemplar gekauft, bevor der Verlag mir eins geschickt hatte. Das heißt, ich habe eine Variante gehabt zum Vorbereiten meines Gesprächs und jetzt habe ich eine Variante über und schlage Folgendes vor. Wer möchte, soll sich bitte bei Blue Sky oder bei Insta oder bei Twitter oder bei allen anderen sozialen Medien, wo ich so zu finden bin, bei mir melden. Und die Folge liken, teilen, weiterempfehlen, schreiben hier, ich möchte oben rechts. Und dann kommt ihr in einen Lostopf und dann melde ich mich bei euch und dann kriegt ihr das Buch zugeschickt, nachdem ihr mir eure Adresse gegeben habt. Aber wie gesagt, dafür müsst ihr die Folge liken, teilen, weiterempfehlen. Und das Gespräch mit Thomas habe ich übrigens auch noch als Video dann bei YouTube. Also könnt ihr euch sozusagen auch einzeln angucken. Mit Thomas spreche ich nämlich auch noch über Mitte rechts, nicht nur oben rechts, sondern auch Mitte rechts. Ich konnte nicht widerstehen. Das ist das Buch, das ich, glaube ich, am meisten erwähne. Mitte rechts von Thomas Biebrich. Ich glaube, ich habe es jetzt genug gesagt. Und deswegen haben wir auch darüber gesprochen, den Zustand der CDU. Also nicht nur über seinen Beitrag in oben rechts oder was generell in dem Buch steht, sondern auch den Zustand der Konservativen in Deutschland. Die hinken ja entwicklungstechnisch ein bisschen hinterher, was den europäischen Durchschnitt angeht. Was da heißt, die europäische Konservative ist praktisch schon vernichtet. Die AfD arbeitet noch kräftig dran. Und die Union scheint ihnen auf den Leim zu gehen. Aber viel Glück damit. Jedenfalls, wenn ihr das Buch oben rechts haben möchtet, habt ihr jetzt gecheckt, wie es geht. Ich wünsche euch viel, viel Glück dabei. Und sonst, ja, teilt, liked, empfiehlt so grundsätzlich diese Folge weiter. Würde mich sehr, sehr freuen. So unterstützt ihr den Podcast. Den Podcast könnt ihr natürlich auch unterstützen, indem ihr in die Shownotes guckt. Und PayPal ist ja die Überweisung. Geht alles. Freue ich mich immer riesig drüber. Theoretisch habe ich da immer noch die Wunschliste offen. Ich habe immer noch keine Alternative zu Amazon gefunden. Aber das ein oder andere Buch ist da noch drauf, das mir viel Freude machen würde. Und sonst, ah ja, noch eine Sache. Tut mir sehr, sehr leid. Das tut mir jetzt wirklich sehr, sehr leid. Aber im Juli ist Podcastpause. Nicht nur wegen der hohen Temperaturen, sondern weil ich auch mal Abstand brauche. Nicht von euch, lieben Hörern, und nicht vom Podcast und den wunderbaren Gästen, die ich hier habe, sondern von der Politik. Also ist im Juli Podcastpause wie immer im Sommer. Und im September werde ich jetzt schon mal ankündigen, 3 Wochen weg sein. Also da verlasse ich das Land und mache mal richtig Urlaub. Das erste Mal seit 20 Jahren oder so. Also werde ich da versuchen vorzuarbeiten, um das jetzt schon mal hier einzustreuen. Und die Podcasts, die in der Zeit, die, wo ich nicht da bin, rauskommen sollten, vielleicht so vorplanen und einstellen. Ich weiß nicht ganz genau, ob das alles funktioniert. Also jetzt schon mal Vergebung, falls da was schieflaufen sollte, für September. Bis dahin haben wir noch jede Menge vor uns. Unter anderem den August und unter anderem das Halbjahresgespräch mit Albrecht von Lucke. Das werde ich tatsächlich demnächst führen. Wenn ihr Fragen für mich habt, für Albrecht von Lucke, als Hörer, die dann am Ende des Gesprächs drankommen, immer her damit. Ihr könnt mir E-Mails schicken, ihr könnt mir per E-Mail eine Frage in Form von einer Audiodatei schicken oder in allen sozialen Medien, wo ich bin, habe ich schon aufgerufen, schickt mir Hörerfragen. Auch da bitte gerne beteiligen. Wenn nicht, freue ich mich schon darauf, wie ihr Albrecht und mich dann im Streitgespräch genießen werdet, denn wir werden uns sicherlich einige Streitthemen zu Gemüte führen, unter anderem auch die Reformagenda des Kanzlers. Das sind Albrecht und ich haben mich schon festgestellt, nicht zu einer Meinung. Aber das ist noch was ganz anderes. Ich freue mich jetzt schon drauf. Okay. Heute aber erstmal Konstantin Richter und Thomas Biebricher. Ich hoffe, ihr habt viel, viel Spaß beim Hören, denn ich hatte viel, viel Spaß beim Machen. Besonders das Gespräch mit Thomas. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich so geschoben habe. Also an der Stelle, lieber Thomas, tut mir sehr, sehr leid. Aber jetzt kommt es auf die Ohren meiner Hörer. Und es im Nachhinein war es wieder grandios mit Thomas. Grandios. Okay, dann habt einen wunderschönen Montag, eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Mein heutiger Gast ist jemand, den ihr hier in der Podcast-Landschaft schon öfters gesehen habt und seit neuestem auch öfters im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen bekommt. Er ist jemand, der die politische Landschaft der Gegenwart so präzise analysiert wie kaum ein anderer und dabei immer wieder unbequeme Fragen stellt, die weit über die akademischen Elfenbeintürme hinausgehen. Thomas Biebricher ist Heisenberg-Professor für politische Theorie, Ideengeschichte und Theorien der Ökonomie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er hat sich in den letzten Jahren als einer der wichtigsten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum etabliert, als jemand, der die großen Verwerfungen unserer Zeit nicht nur beschreibt, sondern erklärt. Sein Buch Mitte rechts, die internationale Krise des Konservativismus, erschien 2023 im Surkamp Verlag und war ein vielfach beachtetes Werk, das nachzeichnete, wie konservative Parteien in ganz Europa und darüber hinaus nach rechts driften und was das für die Zukunft der liberalen Demokratie bedeutet. An der Stelle verweise ich nochmal darauf, dass Thomas und ich damals auch ein sehr schönes Gespräch dazu hatten. Und ich seit Trump und seit der neuen Bundesregierung so oft auf dieses Buch hinweise, wie kaum ein anderes Buch hier Erwähnung findet. Also es ist viel beachtet. Ich finde, es sollte noch viel mehr beachtet werden, gerade in der aktuellen Zeit. Wir reden ja vielleicht gleich noch über die CDU-Regierung. Heute sprechen wir aber vor allem über ein neues Projekt, an dem er beteiligt war. Oben rechts, Rechtspopulismus als Klassenprojekt, ebenfalls erschienen beim Surkamp Verlag. Und herzlichen Dank an den Verlag für die Zusendung dieses Exemplars. Kostet 20 Euro in analoger Form, findet ihr alles dazu natürlich in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich bin ja ein großer Freund von gedruckten Sachen, also immer auf Papier setzen, kann man nicht verfälschen. Und an der Stelle, ich habe tatsächlich zwei davon. Ich habe mir selber noch eins gekauft und dann kam das Werk durch den Verlag. Und deswegen, jeder, der mich anschreibt und sagt, hier, ich möchte, der kommt in einen Topf und der kriegt dann das Exemplar zugeschickt, das ich überhabe. Weil ich will ja nicht Bücher verschwenden sozusagen. Die sollen ja nicht irgendwo rumliegen, die sollen gelesen werden. Und gemeinsam mit Melinda Cooper, Anton Jäger, Lukas Haffert, Tobias Moorstedt und Moira Weigel stellt Thomas darin eine These auf, die eingefahrene Debatten gehörig durcheinanderwirbelt. Rechtspopulismus ist keine spontane Revolte der Abgehängten und Vergessenen, sondern ein gezieltes, vorangetriebenes Projekt, getragen nicht nur von unten, sondern von oben. Von Unternehmern, Milliardären und einer bestimmten Klasse von politischen Akteuren, die sehr genau wissen, was sie tun. Eine These, die unbequem ist, eine These, die erklärt, warum Männer wie Elon Musk oder Peter Thiel plötzlich im Zentrum der Politik stehen. Und eine These, die uns zwingt, neu darüber nachzudenken, wen der Rechtspopulismus eigentlich repräsentiert und wessen Interessen er bedient. Thomas, ich bin sehr, sehr froh, dass du heute wieder da bist und wir über das neue Buch sprechen können, aber natürlich auch noch mal ein bisschen zurückgehen auf Mitte rechts. Hi erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, wieder dabei sein zu können.
Womit anfangen? Womit anfangen? Vielleicht erstmal damit. Freust du dich denn, dass du jetzt mehr Raum bekommst, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien zu kommentieren? Und was bedeutet das für deine wissenschaftliche Arbeit jetzt konkret? Wird es schwieriger?
Also erstmal freut man sich natürlich darüber, weil es ja schon auch ein großes Privileg ist, zu so einem Forum sprechen zu können und zu einem relativ großen Publikum auch sprechen zu können. Und das verträgt sich ganz gut mit der wissenschaftlichen Arbeit. Ich habe das, also wenn man zu den Themen arbeitet, zu denen ich arbeite, freut man sich ja darüber, wenn man auch an breiteren gesellschaftlichen Debatten teilnehmen kann. Das ist ja nicht was nur rein vom akademischen Interesse ist, das sicherlich auch. Aber es gehört ja dann eigentlich auch mit dazu, das ein Stück weit in die gesellschaftliche Debatte reinzutragen. Und wie gesagt, ich bin eigentlich sehr dankbar für die Gelegenheit, so sie sich dann bietet.
Ich habe festgestellt in den letzten Monaten, dass es zunehmend auch schwierig wird, Menschen von dem Format Podcast wieder zu überzeugen. Also nicht Menschen an sich, sondern vor allem Wissenschaftler. Vor allem aus dem deutschsprachigen Raum. Also ich habe jetzt eine ältere Dame angefragt, die ist Militärhistorikerin, eine Koryphäe in ihrem Bereich. Und die hat sofort Ja gesagt, weil sie im also im amerikanischen Bereich schon tätig war und dort sozusagen mit Podcasts schon einigermaßen Erfahrung gesammelt hat und das als eine Möglichkeit sieht, auch zu kommunizieren über den Elfenbeinturm hinaus, wie man so den Vorwurf macht, von Wissenschaft in die Öffentlichkeit. Aber gleichzeitig beobachte ich so den Rückzug, vor allem der deutschsprachigen Wissenschaftler aus diesem Bereich. Glaubst du, das hängt damit zusammen, dass die Zeiten rauer werden und die Kommunikation zwischen Bevölkerung und Wissenschaft auch immer aggressiver? Dass man sich da ein bisschen zurückzieht?
Ich könnte mir vorstellen, dass das themenspezifisch dann schon der Fall ist. Also je nachdem, mit was man sich befasst, ist der Gegenwind, den man kriegt, also von mir aus auch zu Recht, aber der ist schon manchmal relativ rau. Also ich würde mich jetzt persönlich gar nicht groß beschweren wollen, aber ich glaube, es gibt andere Themen, zu denen Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die schon, ja genau, also viel an Reaktionen und auch teilweise recht harten Reaktionen hervorruft. Und das ist dann, ich glaube, gerade auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen, ist es schon eine Abwägungsfrage auch tatsächlich. Also weil man eben noch dabei ist, an der wissenschaftlichen Karriere auch zu basteln und so und jetzt vielleicht nicht zu vielen Leuten vors Schienbein treten möchte mit den öffentlichen Einlassungen, die man dann macht. Das gehört schon dazu, dass man das auch mitbedenkt eben, ne? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder die andere sich fragt, ob das jetzt unbedingt sein muss. Und ich glaube, es hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir ja schon eine sehr breite Landschaft an Podcasts mittlerweile auch haben und dass natürlich auch da schon eine große Nachfrage ist. Und wie gesagt, wenn man zu den entsprechenden Themen arbeitet, kann ich mir schon vorstellen, dass man an einen Punkt kommt, wo man sich auch fragen muss, ob man jetzt bei jeder Anfrage, die man normalerweise auch annehmen würde, ob man die aus rein zeitlichen Gründen eben auch noch machen kann.
Ja, die Konkurrenz ist groß, vor allem von den männlichen Kolleginnen und Kollegen.
Genau,
Nicht
es hat ja
Kolleginnen, weil
echt
es gibt ja
praktisch
reichlich
jeder
wenig
einen Podcast.
Kolleginnen im Podcastland, aber von den Kollegen ist es schon schwierig, schwierig. Kommen wir mal zu meinem Lieblingsbuch, das du geschrieben hast. Mitte rechts beschreibt ja die Krise des gemäßigten Konservativismus in Europa. Hat sich seit der Diagnose, die du in diesem Buch natürlich festgestellt hast, würdest du sagen, seitdem hast du dich mehr bestätigt gesehen oder überraschen dich aktuell irgendwelche Entwicklungen? Also vielleicht gehst du auch mal ein bisschen auf die aktuelle Bundesregierung ein und die Entwicklung der Union in dieser Zeit.
Ja, also da komme ich gerne drauf zu sprechen. In dem Buch geht es ja in erster Linie um drei andere europäische Länder. Und da lohnt es sich ganz kurz drauf zu gucken, glaube ich, wie sich die Dinge entwickelt haben seitdem. Also weil in Frankreich, da schreibt sich schon so eine Entwicklung fort, also die ja sich über längere Zeit schon so auch abgezeichnet hat, dass man sagen muss, dass der Rassemblement National da eben ganz klar eben die Diskurshoheit rechts der Mitte übernommen hat. Und in der Zwischenzeit ist es ja nun auch eben dazu gekommen, dass Eric Ciotti, der zwischenzeitliche Vorsitzende der Republikaner, dann ja irgendwann auch die Seiten gewechselt hat. Und da sah es meiner Ansicht nach auch schon kurz so aus, als würden die Republikaner komplett auseinanderfallen. Das ist aber nicht der Fall. Und aufgrund von dieser speziellen Situation in der Nationalversammlung, wo die Macron-Partei keine Mehrheit hat, spielen die ja eigentlich eine Rolle. Also über ihre Gewichtsklasse sozusagen, ja, ist eigentlich mittlerweile eine total zusammengeschrumpfte Partei, können aber trotzdem Ministerposten besetzen und so. Aber insgesamt sieht es, glaube ich, nicht nach wie vor nicht so richtig gut für die aus. Und man muss sehen, wer sich herauskristallisiert als Kandidat der rechten Mitte, falls sie sich auf irgendjemanden einigen, wie zum Beispiel Edouard Philippe. Aber das wird alles noch sehr spannend. Großbritannien ist ein Fall. Das hatte ich mir tatsächlich so ungefähr ausgemalt. Das steht auch schon im Buch drin, dass die Tories verlieren werden. Und die haben ja dann auch wirklich dramatisch verloren bei der letzten Wahl. Und haben aber ihren Radikalisierungskurs eigentlich konsequent fortgesetzt, muss man sagen. Also Kemi Badenoch hat, glaube ich, erst kürzlich nochmal gesagt, also dass eben all diese ganzen One Nation Tories, also das ist so die gemäßigte Fraktion, jetzt doch endlich mal zur Seite rücken sollen. Und sie gibt die Linie vor und die haben natürlich mittlerweile mit Reform UK irgendwie einen wirklich sehr ernstzunehmenden Konkurrenten. Bitte, ich lasse eine Zwischenfrage zu.
Ich grätsche mal kurz rein, bevor wir zu Italien kommen, weil es gab ja jetzt auch so By-Elections und die Lage für die Tories war so katastrophal, dass sie noch nicht mal mehr, also man muss sozusagen eine Gebühr bezahlen, um teilnehmen zu können. Und wenn man über eine bestimmte Prozentzahl bekommt, kriegt man diese Gebühren zurück. Und die Tories haben das erste Mal seit Jahrzehnten, glaube ich, diese Gebühr nicht zurückgezahlt bekommen, weil sie irgendwie 3% gekriegt haben. Also dieser Radikalisierungskurs, und das stellst du ja auch in dem Buch fest, für die Konservativen zahlt sich ja dann am Ende nicht aus. Es scheint mir, sie implodieren, sie treten ja auch in der medialen Wahrnehmung kaum noch auf. Den Platz haben eindeutig Reform UK und Farage eingenommen. Da könnte man dann auch über die Verantwortung natürlich von BBC und den Medien sprechen, aber das ist noch ein ganz anderes Problem. Aber ja, es ist im Prinzip eine Implosion und Badenoch wird da auch umso radikaler die Konservativen werden. Ja, du kannst ja auch das Original wählen und das Original wahrgenommen ist es Reform UK aktuell. Aber positiv
Ich
an
würde
der
es auch so sehen, und man muss, und ich würde jetzt nur in einer Sache, oder in einem Punkt würde ich, glaube ich, die Diagnose von damals auch korrigieren, weil ich dachte damals tatsächlich, dass die Tories es geschafft hätten, damals war es ja noch UKIP eben, ne? Die tatsächlich, oder die Brexit-Partei, also es gab ja dann unterschiedliche Inkarnationen, aber ich dachte ja, dass die es eigentlich geschafft hätten, die vom politischen Markt zu verdrängen eben, ne? Aber das ist offensichtlich nicht geschehen, sondern die sind gestärkt dann doch zurückgekommen, und dann greifen eben genau diese Mechanismen, die du gerade auch schon geschildert hast, die auch mittlerweile ja auch hinreichend bekannt sind, dass es eben nicht so einfach ist, dass man einfach sagt, wir machen jetzt einfach eine rechtere Politik, und dann kriegen wir diese ganzen Wählerinnen und Wähler wieder zurück, und dann verschwinden die eben vom politischen Markt. Also von daher, ich denke schon, dass man sich um die Conservative Party muss man sich schon ernsthafte Sorgen machen im Moment. Und ich glaube, für die ist es ganz gut, dass die nächsten Wahlen noch nicht übermorgen sind sozusagen. Also falls nicht, also man weiß ja nicht irgendwie, ne? Aber ich glaube, es ist ganz gut für die,
Starmer hält
dass
sich wacker fest, trotz aller
genau, also ich
Skandale.
meine, also wie lange Keir Starmer jetzt Premierminister bleibt, weiß man nicht so ganz genau, aber ich glaube nicht, dass es dann unbedingt mit einer Wahl verbunden sein wird. Und in Italien, das ist in gewisser Weise ja schon der spannendste Fall eben, ne? Also weil wir ja auch immer wieder uns fragen, ist es eigentlich möglich, dass so rechtsautoritäre Parteien sich wieder der Mitte zuwenden? Und das Narrativ über Giorgia Meloni ist ja eigentlich, dass genau das passiert ist. Ich finde, dass man das vielleicht ein bisschen ja zu vorschnell schon eigentlich diesen Befund in den Raum gestellt hat, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Giorgia Meloni auf lange Frist eben tatsächlich diesen Mittekurs fährt. Und ja, genau, und bitte gerne, nur zu.
Auch hier grätsche ich nochmal rein. Ich möchte darauf verweisen, dass Giorgia Meloni gerade mit einer Volksabstimmung krachend gescheitert ist mit einer Reform des Justizapparates, das ganz extreme Ähnlichkeiten mit der Reform Orbáns hatte. Ja, also mehr Zentralisierung der Macht, Kontrolle sozusagen, wer Richter wird, wer Staatsanwalt wird. Und die Italiener haben dazu Nein gesagt. Vielleicht auch, weil europäisch gesehen die Leute was gelernt haben. Ich weiß es nicht. Aber dieses Narrativ vor allem in Deutschland und in Europa ist, ach, die ist ja eigentlich gemäßigt, weil sie uns mit der NATO nicht auf den Sack geht und weil sie brav in Europa das macht, was die Konservativen auch machen, die ja schon nach rechts gerückt sind. Aber wenn man sich das innenpolitisch in Italien anguckt, sollte man wirklich extreme Bauchschmerzen haben und extreme Warnzeichen aufblinken sehen, all dieweil, was die da alles treibt und macht, das ist absolut nicht gemäßigt. Und jetzt du weiter.
Ja, in der Tat. Also was die Justizreform angeht, also ich glaube, die ist nicht ganz so dramatisch, wie man das jetzt aus Ungarn oder anderen Ländern kennt. Aber also in die Details müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht reingehen. Also ganz unproblematisch war sie sicherlich nicht, aber also hat nicht das gleiche Format, glaube ich, wie das, was so in Ungarn und anderen Ländern oder
Ja,
in
aber
Polen passiert.
du weißt ja, der erste Schritt und wenn man erstmal die Fuß in der Tür hat, geht's ja weiter. Sie wollte ja mehr Macht für den Ministerpräsidenten bei allen diesen Entscheidungen und
Genau, aber
dann.
also ja, aber also ich glaube, also die Ministerpräsidentin hätte in dem Fall jetzt irgendwie nicht ganz so viel zu entscheiden gehabt. Ich glaube, da geht es doch eher darum, dass das eigentlich ja schon, also geplant war, noch eine weitere Verfassungsreform ja eben
Was?
tatsächlich ins Werk zu setzen. Und das ist meiner Ansicht nach die entscheidende, also die eben tatsächlich die Stellung des Ministerpräsidenten massiv stärken würde und die Stellung des Präsidenten beispielsweise schwächen würde und insgesamt eben zu einer massiven Zentralisierung der Macht führen würde. Und das würde den großen Unterschied machen, meiner Ansicht nach. Und erst wenn die eben tatsächlich passieren würde, dann würde man, glaube ich, sehen, was für eine Politik dann betrieben wird von Georgia Meade. Weil man muss schon festhalten, dass jetzt die erste Zeit, glaube ich, vor allem darauf bedacht war, ihre eigene Position zu konsolidieren und die Position ihrer Partei eben auch, weil es ja, also es ist ja eine junge Partei sozusagen, die eben hier extrem schnell hochgespült worden ist. Und man weiß, in Italien kann es auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Das hat sie aber sehr geschickt gemacht, meiner Ansicht nach, und hat eben auch ihr Blatt nicht überreizt, hat auch deswegen sich, glaube ich, gegenüber Europa zurückgehalten, weil natürlich Italien massiv profitiert von dem Corona-Wiederaufbaufonds, von der Europäischen Union, mit denen will man sich jetzt nicht unbedingt verscherzen. Aber wie gesagt, also wenn diese Verfassungsreform über die Stellung des Ministerpräsidenten und die Stellung des Staatspräsidenten und was eben alles noch da dran hängt, wenn die durchgehen würde, dann würden die Karten, glaube ich, nochmal neu gemischt eben. Ne? Aber ich glaube, das wäre jetzt meine Einschätzung. Also vor dem Hintergrund, dass jetzt eben dieses letzte Referendum verloren gegangen ist, also wäre meine Vermutung, dass wir jetzt nicht damit rechnen müssen, dass Frau Meloni das wirklich forcieren wird. Und das ist eben eine alte Geschichte in Italien, oder das ist eine wiederkehrende Geschichte, das spielt auch im Buch immer wieder eine Rolle. Diese Verfassungsreformen, die scheitern ganz oft, und daran scheitern natürlich auch ganz oft eben mal politische Karrieren, muss man sagen. Also Giorgia Meloni hat ja von vornherein gesagt, dass sie jetzt nicht zurücktritt, wenn dieses Referendum scheitert. Das sollte man auf jeden Fall machen. Aber nichtsdestotrotz, also das ist ein Mittel, das nicht so ein Selbstläufer ist eben in der italienischen Politik. Und das bedeutet, wo genau Frau Meloni zu verorten ist, finde ich nach wie vor schwer. Ich glaube, du hast zu Recht die Innenpolitik angesprochen, die Kulturpolitik eben auch. Das ist von jeher ja ein Feld, irgendwie das von italienischen Regierungen beackert wird, sagen wir es mal so eben. Also
Wir
der
kennen das jetzt
Einfluss auf,
seit neuestem auch in Deutschland.
genau, aber es, ne, der Einfluss auf das Staatsfernsehen und so weiter ist da schon beträchtlich, und davon macht man auch immer wieder Gebrauch. Und dass man ihr eben so attestiert hat, eben so mittig zu sein, einfach auf der Basis, dass sie eben die Ukraine unterstützt und eben nicht zu viel Radau macht in der Europäischen Union, das ist natürlich schon ein bisschen dünn, aber da zeigt sich eben auch, sagen wir mal, wie ruchlos eigentlich jemand wie Manfred Weber agiert eben, ne? Also dem es einfach nur darum geht, weitere Partner im Europäischen Parlament zu haben, eben auch rechts von der EVP, um im Zweifelsfall die Sozialdemokraten und die Linke eben unter Druck zu setzen und zu sagen, im Zweifelsfall können wir auch mit denen Mehrheiten bilden, was sie ja mittlerweile immer mehr machen.
Ja, und immer zum Nachteil natürlich der europäischen Bürgerinnen und Bürger. Absolute Unterwerfung unter die MAGA-Agenda, absolute Unterwerfung unter die Interessen von US-Oligarchen, vor allem aus der Tech-Branche. Ja, und da wird dann unter anderem auch mit der AfD kooperiert. Entgegen übrigens auch jeglicher Menschenrechtsbedenken bezüglich auch der Migrationspakete, die da gerade verabschiedet wurden. Also wirklich abartig, was Weber da gerade veranstaltet. Aber ja, das sind die Mehrheiten, die wir haben. Und was soll man dagegen tun? Apropos Manfred Weber. Wir haben ja seit jetzt einem Jahr einen neuen Bundeskanzler. Friedrich Merz ist zeitgleich natürlich auch Parteichef der CDU. Wie siehst du aktuell das Bild von unseren konservativen Parteien CDU, CSU? Wie entwickeln die sich so deiner Meinung nach? Weil seit 2023 ist ja da einiges passiert. Ich sag nur gescheiterte Verfassungsrichterin. Also mir scheint, die Entwicklungen in der Union sind da auch nicht so gut. Weil Deutschland blieb ja als Land, das analysiert wurde, ein bisschen außen vor in deinem Buch. Das wurde nur angeschnitten. Aber das scheint mir ein zunehmendes Problem für uns alle zu werden.
Ja, also da ist sicherlich einiges zu besprechen eben und auch an kritischen Anmerkungen zu
Ich,
machen.
du musst es kurz machen, wir müssen noch zu oben rechts kommen.
Ja, auf jeden Fall. Aber
Du musst
nichtsdestotrotz
noch
muss man
ein
natürlich
Buch schreiben.
festhalten, dass jetzt im europäischen Vergleich natürlich die Union wirklich ziemlich gut dasteht. Also gegenüber fast all ihren Schwesterparteien steht sie, also sowohl was eben die Wahlergebnisse angeht, die Umfragen und so weiter, steht sie vergleichsweise gut da. Und man
23
muss
Prozent.
sagen, also dass sie natürlich auch im Vergleich zu vielen anderen Parteien, die sehr viel weiter an den rechten Rand gewandert ist, das noch nicht getan hat eben, ne? Und ich bin eigentlich auch nach wie vor fest davon, was heißt nach wie vor fest davon überzeugt, ich bin schon sehr fest davon überzeugt, dass man eben auch mit Friedrich Merz als Bundeskanzler wird es eben also keine formalisierte Zusammenarbeit mit der AfD beispielsweise geben, ja. Und man muss auch immer wieder sagen, dass wir überhaupt diskutieren über Brandmauern und die ja auch also vergleichsweise gut halten, auf jeden Fall auf der Bundesebene. Das ist ja auch schon eigentlich eine Besonderheit im europäischen Kontext. Es gibt nur sehr wenige Brandmauern in Europa mittlerweile. Das muss man schon festhalten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass die CDU hörbar unter dieser Brandmauer leidet. Das wird ja immer wieder thematisiert und es wird auch immer mal wieder in regelmäßigen Abständen ja darüber gesprochen, soll man jetzt vielleicht doch mit einer Minderheitsregierung das probieren und dann oder vielleicht einfach so punktuell versuchen dann eben mit der AfD auch Mehrheiten zu bilden auf der Basis von so einer Minderheitsregierung. Ich glaube, das sind alles nicht so besonders hilfreiche Vorschläge, aber man merkt daran, wie sehr es eben brodelt innerhalb der CDU. Und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass man eine Politik betreibt, die ja teilweise auch durch die Umstände bedingt jetzt nicht das ist, was man immer so als CDU pur eben annonciert hat. Und ich glaube, das ist mit das größte Problem für die Union, dass sie einfach im Wahlkampf stark überreizt hat einfach und so getan hat, als würden alle möglichen Politikfelder jetzt komplett umgekrempelt eben. Und wobei man ja sich schon darüber im Klaren sein musste, dass man das mit irgendjemandem machen muss. Und wenn eben schon klar war, dass man es nicht mit den Grünen machen wird, dann bleibt eben nur die SPD, die dadurch eine entsprechend starke Verhandlungsposition hatte und auch nach wie vor hat, muss man einfach feststellen, ne? Und das sind alles solche Dinge, die dazu beitragen, dass so das Gefühl, glaube ich, die Stimmung in der Union also überschaubar ist, würde ich glaube ich sagen, ja, weil man gestartet ist eben mit der Reform der Schuldenbremse, mit sehr viel neuen Schulden einfach. Ich glaube, in der Sache ist es nicht die falsche Entscheidung gewesen, aber das hatte man natürlich so nicht vorher, sagen wir mal, annonciert, dass es so kommen würde. Und man hat eben extrem hohe Erwartungen geweckt, die man nun schwer erfüllen kann. Und jetzt sind wir natürlich auch an einem Punkt, wo Politik Reformen welcher Art auch immer eben liefern muss, wie es dann immer wieder heißt. Und das wird natürlich auf Gegenwind stoßen. Und von daher werden die Dinge nicht leichter für die Union und für die Koalition insgesamt.
Es stellt sich nämlich raus, dass Union pur bei den Bürgerinnen und Bürgern gar nicht so gut ankommt. Also
Ja,
wenn
das.
Union pur es heißt, dass die Mitversicherung von Familienangehörigen wegfallen soll, wenn es heißt, übrigens, wir wollen das Ehegattensplitting nicht und die Union nicht wirklich dagegen redet, sondern praktisch nur Söder der Einzige ist, der sich darüber beschwert, dann zeigt das schon, die Union pur ist anscheinend ein Projekt, das so auch von den konservativen Wählern der Union gar nicht mehr so mitgetragen wird. Und das sind alles so Sachen, die wurden natürlich während des Wahlkampfes überhaupt nicht thematisiert. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn du sagst, wir wollen Reformen machen und das einzige Thema im Wahlkampf war Migrationswende von allen Parteien, dann steht jetzt der Wähler natürlich da und der Bürger und sagt, was zum Teufel ist hier eigentlich los? Das
Ja.
war so nicht abgesprochen und das war tatsächlich so nicht abgesprochen.
Ja, und ich meine
Und
tatsächlich auf
dann
dem
ist die
Feld der
Stimmung auch
Migrationspolitik.
überschaubar bei den Bürgern übrigens.
Ja, also auf dem Feld der Migrationspolitik hat sich ja tatsächlich einiges getan, muss man festhalten.
Ja,
Aber auch
schon
da muss
übrigens
man eben
dank
wieder.
Hilfe der Gesetzgebung unter der Ampel und nicht als Reaktion von dem, was die Union gemacht hat. Weil die Zahlen gingen ja schon runter, nachdem die Ampel eingeschritten war.
Das stimmt, aber es sind auf jeden Fall weiter runtergegangen und natürlich, also man kann sich darüber streiten, ob da jetzt einfach viel Symbolpolitik dabei ist. Aber das gehört dazu. Das müssen die natürlich machen. Also man braucht irgendwelche Bilder, die eben dokumentieren, dass sich da was tut. Aber man muss eben auch festhalten, also selbst wenn eben alle Zahlen nach unten gehen eben, ne, hat das ja eben den Zuspruch für die AfD keinen
Ja.
Abbruch wiederum getan. Und das belegt, glaube ich, meiner Ansicht nach schon ein weiteres Mal, dass es eben nicht so leicht ist, dass man sagt, wir machen jetzt einfach eine härtere Migrationspolitik, und dann kriegen wir die AfD so, wie sagt Alexander Dobrindt, immer klein regiert oder wegregiert oder sowas. Ganz so leicht wird es nicht gehen eben. Und ja, also mit den Reformen, da ist es eben so, ich glaube, die Union hat im Wahlkampf ja eben suggeriert, dass sich A eigentlich nichts so richtig ändern muss und dass im Zweifelsfall eben überall Entlastungen in Aussicht gestellt werden eben, ne? Da werden Steuern gesenkt, dann werden Regulierungen überprüft und im Zweifelsfall eben auch abgeschafft und so weiter. Und alle Leute können damit rechnen, dass ihr Leben einfacher und billiger und so weiter wird. Und So ist es halt nicht. Also auch nicht, es
Nein,
ist
du
nicht
merkst
alles
das nicht im
Schuld der
Alltag, wie
Union
schon
natürlich.
alles viel
Also
einfacher geworden ist und wie alles viel billiger geworden ist.
genau, aber natürlich, also uns ist schon klar eben, ne? Also
Ja,
dass die Dinge teurer geworden sind, liegt jetzt nicht allein an der Union, muss man sagen. Ne?
nee, wir haben ja so ein Problem. Deutschland ist ja auf diesem Planeten leider nicht alleine.
So sieht's aus. Also
Und der beste
weil
Verbündete von Friedrich Merz, Donald Trump, tut das sehr vieles dazu, dass das Leben für Deutsche vor allem sehr, sehr teuer wird, weil wir ja eine Exportgesellschaft haben. Und Friedrich Merz steht ja da und nimmt diesen verrückten Irren aus dem Weißen Haus auch immer wieder gerne in Schutz, hilft mit bei, also indirekt bei dem Irankrieg. Und das ist halt alles nicht sonderlich hilfreich, während sie gleichzeitig innenpolitisch die Entlastung nicht wirklich auf die Reihe kriegen. Also die 2 Monate Tankrabatt werden es jetzt nicht reißen. Und die 1.000 € Entlastung wird es auch nicht geben. Also nicht mal der Arbeitgeber öffentlicher Dienst wird die auszahlen. Insofern, wenn schon der Arbeitgeber, der von den Politikern gestellt wird, die diese Prämien in Aussicht stellen, welcher Arbeitgeber soll da dem guten Beispiel vorangehen, sozusagen? Also das ist einfach ungünstig, sage ich mal so, ja.
ja, ich meine, es hat was damit zu tun, dass eben nicht so viel Geld da ist, ne?
Das ist mir schon klar.
Ja.
Mir ist das klar, aber es ist halt ein schlechtes Bild. Ja, es ist ein wirklich katastrophales Bild. Du kannst nicht hingehen und sagen, liebe Unternehmer, zahlt diese 1.000 €, wir müssen die Bürger entlasten, wir machen es auch steuerfrei. Und dann sagen, aber nicht für den öffentlichen Dienst, das sind die ganzen faulen Beamten. Ja, eigentlich braucht man von denen weniger, die sind überflüssig. Und dieses Bild übrigens, wir kommen gleich zu oben rechts, und da füttert natürlich auch diese ganzen Argumente der AfD dann. Nämlich der Staat ist zu groß, die Beamten sind zu faul, der öffentliche Dienst ist überbordend, die Bürokratie ist zu viel. Und das füttert nur die AfD, dieses Verhalten und diese Argumentation. So, ich glaube nicht, dass die CDU und Merz das wollen, aber sie machen es, weil sie keine bessere Entlastung für die Bürger irgendwie auf die Reihe kriegen. Keine Ahnung warum.
Aber wenn der öffentliche Dienst die 1.000 € nicht zahlt, also ich meine, es würde doch dafür sprechen, dass man sagt, die Beamten müssen nicht so stark entlastet werden, weil diese Besucher dann ganz gut verdienen. Also da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, in welche Richtung das Argument zielt. Und es ist ja schon
Das
so.
Argument ist, du musst dann halt auch als Politik mit gutem Beispiel vorangehen.
Und Beamten weiter entlasten, die sowieso schon ganz gut
Erstmal der
dastehen?
öffentliche Dienst, du weißt ja, sind nicht alles Beamte, sind auch
Klar, genau,
Angestellte.
aber es, also ich
Und nicht
meine.
alle Beamte verdienen so gut wie ein Staatssekretär, sondern wir haben auch Beamte, die gehen mit 1.900 brutto nach Hause. Also insofern, ich finde, die verdienen auch eine gute Entlastung, vor allem, weil die Spritpreise für alle gestiegen sind. Oder du sagst, na okay, wir machen für den öffentlichen Dienst nicht 1.000 €, dafür gibt es einen Urlaubstag extra oder was weiß ich denn. Aber du musst halt mit gutem Beispiel vorangehen, um die Bürger zu entlasten. Und wenn du das nicht kannst, weil dir die Ideen fehlen, fütterst du die AfD vor allem mit dem Argument, die teuren, überbezahlten Beamten und die sind so faul, ist übrigens auch nicht gut für die Laune im öffentlichen Dienst, weil die Leute da, betrifft ja viele Bereiche. Unter anderem natürlich auch Kranken und Pflege. Und diese gehen auch um Zahnfleisch. Und die Motivation geht in den Keller, wenn so über die Leute geredet wird. Und ich finde es nicht gut, wenn so über den öffentlichen Dienst geredet wird. Es ist auch nicht gut für den Staat und seine, also die Ansicht der Bürgerinnen und Bürger für den Staat, wenn Politiker dermaßen Beamte niedermachen. Und alle Angestellten übrigens des öffentlichen Dienstes auch. Weil, wie gesagt, das füttert nur die AfD und die Radikalen. Aber das ist
Das kann
ein anderes
natürlich
Thema.
sein. Andererseits muss man natürlich, also wird ja immer wieder gesagt, dass der Staat auch bitte auch sparen muss und nicht das Geld so verschleudern soll. Und ich dachte, die Maßnahme wäre so gedacht, dass man sagt, man muss praktisch auch Unternehmen oder das Kapital, könnte man ja auch sagen, daran beteiligen sozusagen, ja, also dass die eben, also dass wir es nicht alles aus Steueraufkommen bezahlen, sondern dass eben praktisch die Arbeitgeberseite auch ihren Teil mitträgt und dann kriegen die halt eben die zahlen nicht sozusagen die vollen 100% ihren Anteil leisten. Ich hätte, aber wer weiß.
Ja, die leisten ja ihren Anteil nicht. Die wenigsten werden überhaupt was auszahlen, ja. Also das ist ja das Problem. Und wie gesagt, ich finde ja auch, man hätte bessere Entlastungsmöglichkeiten finden können als die 1.000 €, ja. Ich wäre ja dafür gewesen, dass man wieder ein 9-Euro-Ticket oder so für ein Jahr wieder eingeführt hätten. Das wäre sicherlich besser gewesen als 1.000 Euro Entlastungsprämie. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Bürger jetzt zu entlasten und zu sagen, wir zahlen 1.000 Euro und liebe Unternehmer, tut das mal. Es ist nicht gut, ja, absolut nicht gut. Aber damit sind wir dann schon bei oben rechts und ich warte dann schon mal auf die Bücher, die dann heißen unten links oder so.
Also es gibt auch schon unten rechts, deswegen musst du, aber das ist so das geht über Rechtsextremismus und so. Genau. Also
Dann muss
deswegen
ich
war nur
das
noch oben rechts
dann muss ich
mal.
das mal nachrecherchieren. Auf alle Fälle oben rechts. Wie gesagt, es ist ein Sammelband. Die Kernthese lautet, Rechtspopulismus ist kein spontaner Aufstand der Abgehängten, also der sogenannten Globalisierungsverlierer, sondern ein gezielt vorangetriebenes Klassenprojekt von oben. Und vor allem der erste Beitrag hat es mir ja angetan. Also nicht, dass sein Beitrag nicht auch sehr gut ist, aber der allererste Beitrag kommt von Tobias Mohrstedt, Heimat der Weltkleinbürger. Er geht nach Baden-Württemberg, was ganz interessant ist, weil wir da ja gerade erst Landtagswahlen hatten. Und da kommen sehr viele Unternehmer vor, so Hidden Champions. Und auch Herr von Stetten, der wird dann in seinem Schloss besucht. Und die reden dann über, ja, die große Belastung durch die Bürokratie und den Mindestlohn, was das für eine Belastung ist für die armen Unternehmer. Und dass keiner mehr leistungsbereit ist als Arbeiter und sowas alles, sehen sich aber so selbst nicht großartig in der Verantwortung. Und gleichzeitig sind das halt so Wahlkreise, wo es eigentlich wirtschaftlich gut steht, aber trotzdem hohe Wahlergebnisse für die AfD gibt. Ja, also die These war ja immer, ach, die armen Ossis, die haben ja Demokratie nicht verstanden, deswegen wählen sie die Rechtspopulisten. Und jetzt musst du mir mal sozusagen erklären, was ist hier eigentlich wirklich los? Weil offenkundig sind es nicht alleine die dummen Ossis, die Demokratie nicht verstanden haben, sondern die reichen Unternehmer im Westen können auch ganz gut mit der AfD.
Ja, genau. Also das ist ja tatsächlich in vielerlei Hinsicht verwirrend, was in dieser Gegend in Baden-Württemberg los ist und zur vollen Transparenz gehört, dass ich daherkomme, auch tatsächlich aus der Ecke. Und um das gleich noch zu ergänzen irgendwie, also ich glaube, vor ein paar Tagen ist im Kaufkraft-Ranking hat, glaube ich, Heilbronn Starnberg den Rang abgelaufen und ist auf Platz 1 geklettert. Und das ist die große Großstadt in der Nähe von diesem Hohenlohe-Kreis, worum sich dieses erste Kapitel dreht. Und was ist einem eben, und Heilbronn hat auch extrem hohe AfD-Ergebnisse, also auch schon eine ganze Weile eben. Ne? Und was daran ja durchaus interessant ist, ist, dass so die These erstmal, dass es irgendwas damit zu tun hat mit wirtschaftlicher Prekarität in erster Linie. Das kann es nicht sein. Das kann auf jeden Fall keine vollumfängliche Erklärung sein. Also weil das sind tatsächlich eben Gegenden, denen es schon wirtschaftlich ziemlich gut geht, muss man sagen. Eben auch gerade die Heilbronner Region ist eine totale Boomregion gewesen, also über Jahrzehnte hinweg. Ja. Was jetzt interessant ist, ist natürlich schon, dass da die Lage jetzt gerade sich prekarisiert, muss man sagen, ne? Und große Sorgen darüber entstehen, wie das alles weitergehen soll. Und so diese Verlustängste, ja, also eben einfach nur die Sorge darüber, wie sieht es denn nächstes Jahr aus, wie sieht es denn für meine Kinder aus und so weiter, das ist ja eben ein Feld, das sehr gut beackert werden kann, meiner Ansicht nach, von rechtsautoritären Akteuren. Und von daher, ich bin nur so am Rande gesagt, also ich bin eigentlich überrascht, dass die AfD nicht noch stärker abgeschnitten hat in Baden-Württemberg, aber es hatte was mit Schwarz-Grün zu tun und so weiter und dass sich alles so sehr stark darauf konzentriert hat. Was uns interessiert hat in diesem Band und
Und dann
was
hatten
eben
sie
ganz
übrigens noch einen
lange.
schlechten Kandidaten, der noch nicht mal Wahlkreis oder Liste hatte, ja.
Das stimmt natürlich, genau. Aber also in anderen Kontexten macht es ja keinen so großen Unterschied eben, ne? Also man wählt ja irgendwie in manchen Gegenden halt würde man auch irgendwelche Besen wählen, irgendwie, wenn die für die AfD antreten, scheint mir.
Ja. Stimmt
Aber
schon, aber es reißt dann noch mal ein paar Prozentpunkte tatsächlich
klar,
raus.
natürlich, genau. Das stimmt natürlich, ne? Und der ja auch gar nicht dann in den Landtag jetzt gegangen
Ja,
ist und so weiter, ne? Das
also
sind ja
wenn
alles.
von vornherein feststeht, also eigentlich Wenn er nämlich nicht Ministerpräsident
Klar.
wird, geht er nicht in den Landtag. Dann, was ist denn das für ein Kandidat? Ja.
Ja, nee, aber es ist schon klar. Aber ich meine, wir kennen das schon von der AfD, die ja irgendwie jetzt in vielen Kontexten nicht vor Ort präsent ist auch oder sowas, die einfach nur Plakate aufstellen und so und dann trotzdem gewählt werden irgendwie, obwohl niemand auch irgendeinen Kandidaten erkennt oder so von der AfD. Aber egal, also worum es uns ging, war eine Korrektur der Wahrnehmung, glaube ich. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass die Geschichte, die ja eigentlich in den deutschen Feuilletons und auch darüber hinaus rauf und runter erzählt wird, ja einfach immer wieder darauf hinausläuft, zu sagen, da ist diese Arbeiterschaft, die Abgehängten, die Globalisierungsverlierer und so weiter, die alle mal SPD gewählt haben oder vielleicht auch die Christdemokratie und so weiter. Aber dann ist alles irgendwie zu woke geworden, auch die SPD und die Grünen natürlich sowieso. Und deswegen sind die alle diesen linken Parteien von der Fahne gegangen, und haben letztendlich aus kulturellen Gründen, letztendlich also Haltungen zu Gender-Themen, zu Migrationspolitik, zu Ökologie und so weiter, sind letztendlich auf die rechte Seite gewechselt, ne? Und dann, also man kann jede Woche nachgucken in den Feuilletons und sich fragen, warum hat die SPD die Arbeiterklasse verloren und warum wählen eben, ne, wählt die Arbeiterschaft, wer auch immer das genau ist, warum wählen die rechts? Und dann, wie gesagt, die Antwort ist eigentlich immer zu sagen, das sind diese woken linken Eliten letztendlich, ne? Und die haben einfach ihr Blatt überreizt und so und deswegen gibt es diesen Drift nach rechts. Und dem, also wir wollen das gar nicht, glaube ich, grundsätzlich in Frage stellen, dass da auch was dran ist, aber das ist nicht, reicht nicht aus als Erklärung aus unserer Perspektive. Und der Punkt war nun eben zu sagen, und darauf bezieht sich dieser Begriff von oben rechts, dass es ein bestimmtes Milieu ist, das hier nochmal genauer in den Blick genommen werden muss, nämlich eben diejenigen, die sowohl wirtschaftspolitisch eben rechts, also das heißt de facto sehr neoliberal ticken oder sogar libertär, aber eben auch was kulturelle Fragen angeht, gesellschaftspolitische Fragen angeht, eben autoritär eher eingestellt sind. Das geht zurück auf eine Idee von Politikwissenschaftlern Kitschelt und McGann, die schon vor langer Zeit gesagt haben, so diese Links-Rechts-Achse, die man eben vor allem an wirtschaftspolitischen Themen dann festmacht, also konservativ hier und dann links auf der anderen Seite. Es muss ergänzt werden durch eben eine andere Achse, wo es eben um eher gesellschafts politische, kulturelle Themen geht und wo man dann eben zwischen autoritär und liberal unterscheidet. Und so kommen wir auf oben rechts praktisch. Das ist dieses Segment von Unternehmern, aber auch teilweise natürlich von Selbstständigen, von sehr finanzkräftigen Unternehmern und auch vielen Medienunternehmern, die dabei sind, auf die letztendlich dieses Projekt eben auch zurückzuführen ist und die eben oftmals so ein bisschen untergehen in dieser Geschichte, die einfach die Feuilletons wesentlich lieber mögen, habe ich das Gefühl eben, ne? Wer denn nun alles die Arbeiterklasse verraten hat.
Ja, weil das Einfache ist, darüber zu schreiben, als darüber zu schreiben, dass diejenigen, die viel haben, vielleicht mal mehr abgeben sollten, um den wirtschaftlichen Abstieg hier fairer zu verteilen, weil es ist Stichwort Transformation. Und vor allem bei einem, Herrn Rüdiger, in diesem Beitrag, ich lese mal kurz vor. Sehen Sie, sagt Rüdiger, wir sind keine Stadtmenschen und lässt das Gegenüber selbst ausbuchstabieren, was damit gemeint ist. Es geht um Werte, um Nähe, um etablierte Hierarchien. In Hohenlohe ist man stolz darauf, wenn Eltern, Geschwister und Kinder im Umkreis von 20 Kilometern wohnen. Der Sohn studiert am Karlsruher Institut für Technologie und schreibt eine Bachelorarbeit über Elektromobilität in der Logistikbranche. Er will die Firma anfangen, er will in der Firma anfangen. Weil es die Generationen vor mir vorgemacht haben, in 10 Jahren, sagt er, werde man emissionsfrei unterwegs sein, wenn man uns lässt. Also, Katharina Reiche lässt euch nicht. Liebe Grüße an der Stelle. Aber ich finde das so ganz interessant, vor allem, was der Rüdinger gesagt hat. Also, es geht um Werte, es geht um Nähe. Alle sollen, also, woran mich das so erinnert, ist die Tatsache, dass wir ja in Ostdeutschland tatsächlich diese radikale Transformation hinter uns gebracht haben, nach der Wende. Leute mussten weggehen. Aktuell verlassen immer noch die gut gebildeten Frauen regelmäßig die Heimat, Heimat in Anführungsstrichen, um woanders gute Arbeit zu finden und sich weiterzuentwickeln. Und diese Art von Denke ist so altbacken. Und auch gleichzeitig also es kommt praktisch dieser Verlust von Identität mit jeder Silbe rüber. Nur das Problem ist, die AfD wird euch davor nicht retten. Die Realität der Welt wird euch zwingen, dass Menschen wegziehen, dass ihr euch verändert. Transformation wird kommen. Kann ich euch Brief und Siegel drauf geben als Ostdeutsche? Ihr werdet euch dem nicht erwehren können. Und am besten, ihr stellt euch drauf ein und hört auf, den Rechtspopulisten und Libertären hier das Feld zu überlassen. Die werden es nur noch schlimmer machen für alle Beteiligten. Aber was soll ich sagen? Offensichtlich bin ich kein Weltkleinbürger, ja, sondern habe die Transformation schon erlebt und gesagt, na okay, wir haben es alle überlebt. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn Leute wie Herr Rüdinger Verlierer dieser Transformation sind, damit sie mal mitkriegen, was sie mit anderen Leuten anstellen. Aber nur meine Meinung. Deswegen fehlt mir ein bisschen das Mitleid mittlerweile für Deutschland. Also vor allem für ein Westdeutschland, ja. Aber ich verstehe, warum sie AfD wählen. Die haben Angst vor der Transformation.
Ja, also was eben die Hohenlohe, das sind die Gegend von Hohenlohe, also was wir irgendwie als Schwäbisch-Sibirien auch oftmals bezeichnet haben, ehrlich gesagt, weil es eben schon irgendwie so ein bisschen weit weg von allem liegt. Aber was das eben auszeichnet, ist eben eine Kombination, die man eben auch in anderen Kontexten findet. Und es wird am besten, glaube ich, so vom Norditalien und dem Milieu der damaligen Lega Nord, glaube ich, eben auch so repräsentiert. Auf der einen Seite eben schon das Gefühl, dass man wirtschaftlich auch wirklich bereit ist, sich so komplett so auf die liberale Weltordnung einzulassen. Und Globalisierung und so weiter ist eine super Sache, weil wir profitieren davon und wir sind auch wettbewerbsfähig genug praktisch, um da bestehen zu können eben, ne? Und aber gleichzeitig eben ja in der Verbindung mit einem teilweise sehr traditionellen Verständnis von Kultur, von Familie, von Heimat und so weiter. Und das kommt da ja so ein bisschen raus in dem Zitat, das du gerade vorgelesen hast. Und das ist eben genau diese Kombination, die uns ja interessiert hat eben, ne? Also, dass man eben schon sagt, wirtschaftlich sind wir voll auf der Seite eben von Liberalisierung und Globalisierung und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass wir in gesellschaftspolitischen Vorstellungen eben sehr, sehr, sehr viel konservativer ticken tatsächlich. Und da soll eben gar nicht alles so liberal und progressiv sein und so weiter. Und
Aber
das
ist das nicht die
Interessante.
Quadratur des Kreises? Also du kannst doch nicht eine liberale, offene Handelswelt haben, in der Menschen mit anderen Ideen und Menschen in Kontakt kommen und dann erwarten, dass alles so bleibt wie in den 50er Jahren.
Ja, die Hohenlohe, also in Hohenlohe hat man es relativ lange geschafft, muss man schon sagen. Ich denke schon, dass es natürlich seine Grenzen hat, ja. Also, und die typischen Widersprüche, die sich daraus ergeben, ist ja schon, also das hat man sowohl in Norditalien als auch, also in Hohenlohe nicht ganz so stark noch besetzt, aber das kommt wahrscheinlich auch, ist ja einfach, dass man eben auch darauf angewiesen ist, dass man einen Zuzug hat von sehr gut ausgebildeten, am besten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, und darauf eigentlich auch nicht so richtig verzichten kann. Und
Du
also das
kannst
ist ja
nicht
ein
erwarten, dass die
Widerspruch.
angeheiratete Frau automatisch im Unternehmen arbeitet.
Ich glaube, Lega immer wieder gesehen hat eben, ne, die dann, wenn sie an der Macht sind, eben doch immer riesige Ausnahme, Tatbestände zulassen, damit es eben diese Arbeitsmigration dann eben doch gibt, die man braucht. Aber also um das nur noch zu ergänzen, also die Leute, die ja hier zu Wort kommen, auch in dem ersten Kapitel, das ist ja interessant, weil das ganz oftmals eben solche Familienunternehmer sind eben, ne? Und was uns, glaube ich, auch interessiert hat in dem Buch, ist eben darauf hinzuweisen, dass man eben nicht so ganz allgemein immer vom Kapital und von den Arbeitgebern und so weiter sprechen kann, sondern es gibt schon eine wichtige Unterscheidung, glaube ich, mittlerweile zwischen also dem, was auch regelmäßig von rechts außen als wokes Kapital verunglimpft wird, ja, also woke Wall Street und so weiter, gibt es ja in den USA, wird es immer wieder gesagt, eben, dass es eben diese ganz großen Konzerne sind, die eben mit Regenbogenflaggen und so weiter überhaupt kein Problem haben, weil also deren Geschäftsinteresse eben auch darauf baut, sozusagen, dass das Publikum beziehungsweise die Konsumenten eben breit gefächert sein können und sein müssen. Ja, man will niemanden verkrätzen oder sowas. Und das funktioniert ein bisschen anders bei solchen Familienunternehmen oder auch mittelständischen Unternehmen, die auch mal teilweise politisch eben auch noch stärker positioniert sind eben, ne? Und ich glaube, Darauf hinzuweisen war uns wichtig, dass es unterschiedliche Kapitalfraktionen sind, würde man auf marxistisch sagen.
Aber erinnert das nicht ein bisschen an die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts auch? Es ist ja nicht so, als ob die Arbeiter groß in Scharen Hitler die Tür eingerannt haben. Auch da gibt es ja mittlerweile Untersuchungen. Sondern viel Unterstützung kam gerade aus der bürgerlichen Mitte, von den Leuten, die in diesem ersten Kapitel ja praktisch beschrieben wurden, denen es eigentlich gut ging. Die
Genau,
einen
genau.
Backlash sozusagen gegen die 20er Jahre, die kulturelle Veränderung unter der Weimarer Republik auch sozusagen wollten. Und da war die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler für die NSDAP. Und das erschreckt mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen.
Ja, also ich meine, was einem schon zu denken geben muss, ist, glaube ich, schon, dass man eben Milieus hat aus der Unternehmerschaft, der Selbstständigen, der Familienunternehmen und so weiter, die eben mittlerweile sich schon, also auch hier in Deutschland eben offen zeigen gegenüber der AfD. In anderen Ländern ist es wesentlich stärker ausgeprägt, muss man ja auch immer wieder hinzufügen. Also in ganz vielen anderen Ländern ist es wesentlich stärker ausgeprägt, aber es gibt es eben auch hier tatsächlich. Und in dem Zusammenhang, jetzt fällt mir kein Name nicht ein, der ehemalige Generalsekretär der FDP hatte kürzlich in der Zeit ein wirklich interessantes
Volker Wissing
Interview.
oder Philipp Rösler?
Nee, Philipp Rösler, genau, der war auch gerade in der Zeit, das stimmt, das hat mich überrascht. Nee, er davor. Das ist ja, und er hat ja berichtet davon, wie eben so eine Radikalisierung dieser FDP-Milieus eben beobachtet, ne, um ihn
Also
herum
doch
eben.
Volker Wissing.
Wie bitte?
Also doch Volker Wissing.
Nee. Wie heißt der? Jazir heißt der, glaube ich.
Ach so. Ach so.
Genau, Wissing war ja kein Generalsekretär.
Doch, doch. Der war Generalsekretär.
Oh, wann war das denn?
Vor einer ganzen Weile, bevor er Minister wurde. Deswegen.
Ah, okay, ja, das mag sein tatsächlich, aber das ist schon eine Weile her tatsächlich. Ah, okay. Genau, also und jedenfalls berichtet er eben von dieser Radikalisierung in diesen Milieus der Mitte, aber auch eben der gehobenen Mitte eben. Ne? Und auch das stellt man eben immer wieder fest. Da gibt es tatsächlich solche Verlustängste eben, ne? Das sind nicht die Abgehängten und diejenigen, die jetzt massiv irgend verloren hätten durch die Globalisierung, sondern die sind eigentlich ganz gut durchgekommen, aber die machen sich vermehrt Sorgen und sind eben enttäuscht auch vom politischen Betrieb. Und das finde ich eben auch, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, irgendwie, dass da so eine privatwirtschaftliche Mentalität eben auch so eine große Rolle spielt, die sagt, die Politik, die kann nicht liefern eben, ne? Die müsste doch jetzt mal liefern, muss Reformen liefern, haben wir auch gerade drüber gesprochen und so weiter, muss doch jetzt mal machen. Und überträgt praktisch so eine Vorstellungswelt aus dem wirtschaftlichen Leben auf das politische Leben. Und meiner Ansicht nach, also ich würde hinzufügen, dass eben das Interessante dann ist an diesen unterschiedlichen Kapitalfraktionen, ist schon natürlich, dass man bei den Familienunternehmen eben eine Art von Struktur hat, die eben sehr hierarchisch ist. Ja? Also das kann man für gute Zwecke nutzen. Wir kennen Firmenpatriarchen, die sich ganz besonders gut um ihre Belegschaft kümmern und so weiter und eben sich nicht von irgendwelchen Börsennotierungen oder sowas treiben lassen. Aber es ist natürlich schon auch so, dass der Firmenpatriarch, der Name sagt schon, eben tatsächlich auch in seinem eigenen Unternehmen erwartet, durchregieren zu können. Und das auch, also nicht zu Unrecht erwartet, also das ist ja auch so. Und diese Mentalität, diese Vorstellung davon, wie entschieden wird und so weiter und wie regiert wird, das überträgt man dann auf den politischen Bereich. Und da ist man dann an einem Punkt, wo man sagt, wir brauchen einfach wirklich mal das Durchregieren eben, ne? Und nicht die ganze Zeit das klein-klein Kompromiss. Die ganze Zeit wird irgendwas zerredet, 15 Vorschläge im Raum irgendwie, dann macht man von allem so ein bisschen was, sondern jetzt muss einfach mal jemand klar die Linie vorgeben eben, ne? Und dann muss mal, früher hätte man gesagt, ein Ruck durchs Land gehen und so
Ja.
weiter, oder es muss mal eine Disruption kommen oder sowas. Und das scheint mir besorgniserregend zu sein irgendwie, dass es da so eine Tendenz in die Richtung gibt.
Ja, das Problem mit dieser Art der Denke, die wir ja zuhauf auch in den USA beobachten können, die ja schon von Herrn Lindner eingeworfen wurde in der Hoffnung, dass es die FDP auf die 5% hievt, ist die Tatsache, dass wir es hier nicht mit einem Unternehmen zu tun haben, wo dann am Ende des Tages vielleicht ein paar hundert Mitarbeiter die Konsequenzen aus dem Handeln des Patriarchen tragen, sondern dass wir es mit einem Land mit 85 Millionen Einwohnern zu tun haben, die alle miteinander irgendwie klarkommen müssen und wo die Ärmsten der Armen und vor allem die Frauen und die Menschen mit Behinderung dann am meisten von dieser Disruption getroffen sind. Ja, also es ist einfach, als reicher Unternehmer zu sagen, einfach mal mit dem Besen durchkehren und dann läuft das schon wieder. Aber das ist halt eine Gesellschaft und ein Staat und eine Regierung und wir müssen hier einigermaßen miteinander klarkommen und gesellschaftlich und sozial noch miteinander reden können. Und das ist halt kein Unternehmen, sondern es ist eine Gesellschaft, ja, mit Menschen. Und wir sind keine Arbeiter, sondern wir sind Menschen. Und das finde ich ja auch so kritisch an diesem ganzen Argument, wenn Unternehmer denken, sie wissen es besser als Politiker. Und wir sehen ja gerade, dass Leute, die aus der Wirtschaft kommen, es eher schlechter machen, wenn wir uns die langzeitigen Folgen ihres Handelns angucken. Sage ich nur Katharina Reiche, ja. Oder unser Kulturminister, der auch, was er auch immer da anstellt. Und gleichzeitig muss ich darauf hinweisen, also diese patriarchalen Unternehmerschaften, es kommt dann auch vor, dass die dann an die Kinder weitergeben und die Kinder dann nicht mehr so nett zur Unternehmerschaft, zur Belegschaft sind, sondern die ausbluten lassen und die jeden Cent aus dem Unternehmen rauspressen und sich dann sozusagen sagen, jetzt mache ich den Laden dicht oder verkaufe ihn und dann mache ich mich mit den Millionen, die ich herausgepresst habe, jeden letzten Cent aus den Arbeitern sozusagen, mache ich mir ein schönes Leben. Und das haben wir zunehmend auch in Deutschland. Und das ist etwas, was diese Unternehmer auch nicht beachten und bedenken. Die tun so, als ob sie nur das Gute wollen, ja. Aber die Realität sieht halt auch in Deutschland mittlerweile ganz anders aus. Wenn wir jetzt davon reden, dass Rechtspopulismus ein Klassenprojekt von oben ist, was folgt eigentlich daraus? Also welche demokratischen Gegenstrategien können wir denn jetzt entwickeln? Also Vermögensumverteilung, mehr Kontrolle, mehr Bürokratie, scheint mir zu einem größeren Konflikt zu führen mit diesen Leuten als weniger.
Ja, genau, aber also Konflikte muss man ja auch nicht immer scheuen. Ob man den jetzt zwingend suchen muss, wäre nochmal eine andere Frage. Ich glaube, es wäre erstmal wichtig, glaube ich, das überhaupt auf dem Schirm zu haben eben, ne? Und dass man eben nicht die ganze Zeit dasselbe Narrativ reproduziert, also mit dem wir die ganze Zeit eben hantieren, eben wenn wir über die Erklärung von Rechtspopulismus sprechen. Also damit wäre meiner Ansicht nach schon mal ziemlich viel gewonnen. Und aber also die Frage der Vermögensverteilung ist schon eine wichtige Frage, würde ich sagen. Und natürlich gerade bei den Familienunternehmen, das ist ja eins der Hauptargumente, das immer gebracht wird, dass wir keine Erbschaftssteuerreform haben können, weil dann eben diese schönen Firmen eben kaputt gehen eben, ne? Und dann eben nicht mehr weitervererbt werden können und nicht mehr weitergeführt werden können und so. Und da müsste man meiner Ansicht nach schon noch mal durchaus drüber nachdenken. Und ich glaube, man muss schon auch insgesamt natürlich drüber nachdenken, ob man, also wie man mit dem Einfluss von diesen mächtigen Einzelpersonen, auch teilweise von denen wir sprechen, auf die Politik, wie man damit umgeht, was für Handhabe es da gibt. Aber da gibt es meiner Ansicht nach auch keine Patentrezepte. Ich bin ja auch nicht, also ich hätte es auch gar nicht so viel anzubieten. Ich glaube, andere aus dem Kreis der Beitragenden zum Buch hätten da vielleicht eher die Rezepte parat. Also mich würde erstmal interessieren, also mich würde erstmal die Erklärungsebene interessieren, eben tatsächlich, weil ich finde eben nach wie vor, dass da doch einiges zu besprechen ist eben auch. Auch was die Rolle eben von diesen Figuren angeht, die mich jetzt in meinem Beitrag interessieren, insbesondere, die eben so aus der wirtschaftlichen Sphäre dann eben in die Politik reinkommen oder wo es eben solche Übertragungen gibt, praktisch von Mentalitäten aus dem Wirtschaftlichen auf das Politische eben, ne? Und ich glaube, das sind solche Entwicklungen, die uns noch eine ganze Weile begleiten werden. Das ist jetzt auch nicht exklusiv nur sozusagen rechts oben oder oben rechts. Aber das, was ich da so als Patrimonialismus bezeichne, das spielt, glaube ich, eben eine immer größere Rolle und das muss uns aus demokratietheoretischer Perspektive so ganz grundsätzlich, glaube ich, zu denken geben, eben, dass wir immer mehr den Fall haben, dass wir so eine Art von Reprivatisierung des Politischen haben, im Sinn von, dass es eben immer mehr Akteure gibt, die ihre eigenen Parteien sozusagen haben und dann in dem Moment, wo sie in exekutive Positionen kommen, eigentlich auch den Staat oder den Staatsapparat behandeln, als sei es ihr Privatbesitz eben. Ne? Und der Mann im Weißen Haus ist natürlich Exhibit A dafür, ja, also weil da hat man es eben alles auf den Tisch liegen. Aber es gibt so einen anderen Zusammenhängen, und das ist eben wirklich ein Phänomen, glaube ich, mit dem wir es immer mehr zu tun haben werden. Und also da gehört auch jemand wie Emmanuel Macron mit seiner Partei auf jeden Fall rein. Also ich würde nicht sagen, dass der den Staat wie im Privatbesitz behandelt. Das, was, also da muss man große Unterschiede machen. Aber dass es eben diese Vehikel gibt, diese politischen Maschinen, die eigentlich immer mehr genutzt werden, um eigentlich nur eine persönliche Karriere eigentlich voranzutreiben. Und dass wir auch zunehmend wieder solche Entwicklungen haben, wo so politische Dynastien sich entwickeln. Auch da ist die Trump-Familie natürlich auch ein wunderbares Beispiel. All das muss einem ein bisschen zu denken geben. Und ich finde, das sind in gewisser Weise schon so Rückentwicklungen eigentlich in der demokratischen Kultur eben, ne? Hin zu dynastischen Prinzipien und so weiter. Und eben diese Vermischung des Öffentlichen und des Privaten eben, ne? Und so nach Gutsherrenart zu regieren, das ist eher so noch aus älteren Zeiten bekannt, sagen wir
Ja,
es mal so.
Mittelalter zum Beispiel.
Genau, also ein bisschen, genau, ich hätte es gesagt Neuzeit, aber genau.
Ich finde das ja auch interessant. Ich meine, klar fällt wegen der amerikanischen Dominanz in Medien und Berichterstattung, fällt uns das gerade bei Trump und bei Musk und bei Thiel besonders auf. Nur das Problem ist, in Deutschland läuft das schon seit Jahrzehnten so. Und es ist jetzt unter der aktuellen Regierung noch viel schlimmer geworden. Aktuell gibt es einen Bericht, dass eine Justiziarin aus dem Kanzleramt für die Drohnenbeschaffungsfirma Stark jetzt arbeitet. Da sitzt ja der Sohn von Döpfner drinne. Döpfner, der keine Schenkungssteuer bezahlen musste, der aber die Bundesregierung praktisch zu einer Gesprächsrunde eingeladen hat, um Werbung zu machen für sein Unternehmen, also das Unternehmen seines Sohnes. Und das kriegt jetzt jede Menge Fördergeld, um Drohnen zu besorgen. Und mit drinne ist natürlich Peter Thiel. Ja. Und dann gibt es auch übrigens solche Dynastien natürlich auch ein bisschen subtiler in Deutschland. Ja, also Strobel, der ehemalige CDU-Politiker, wie hieß er noch gleich, Bosbach, dessen Tochter ist ja auch dank Skandal im Bundestag. Also da setzen sich auch Dynastien fort, sagen wir es mal so. Und von Stetten kommt in diesem Beitrag, in dem ersten vor, ja, der ist ja jetzt auch nicht irgendwie als Arbeiter vom Band in den Bundestag gekommen. Wir haben jede Menge
Ja, sein
Großgrundbesitzer.
Vater war eben auch schon, ne?
Ja. Wir haben jede Menge
Genau.
Großgrundbesitzer, Landwirte aus der CDU, die praktisch den Agrarausschuss besetzen, sowohl im Bundestag als auch in Brüssel. Also das ist hier schwer bedenkenswert. Und ich würde nicht sagen, dass das bei den anderen Parteien nicht auch vorkommt. Aber bei der CDU, CSU ist es ganz, ganz extrem. Und deswegen, es gab diesen Aufschrei gegen die Vetternwirtschaft in der AfD. Und ich kann euch sagen, das stört keinen einzigen Wähler in Ostdeutschland. Weil sie alle sagen, naja, die anderen machen es ja nicht anders. Und da kann man dann aufs Detail gucken und sagen, nee, das stimmt nicht. Aber wenn man sich das dann im großen Bild anguckt, stimmt es schon. Ja? Also die Einflussnahme auf die Politik von einzelnen Politikern und ihrer Familie, von einzelnen Unternehmern und die dann sich praktisch Gesetze schreiben oder wie Frau Reiche jetzt die Gesetze schreiben lässt von ihrem früheren Arbeitgeber, dann ist mir klar, dass es keine Empörung und Ablehnung der Korruption bei der AfD geben wird. Und das ist für uns alle ganz, ganz fatal. Ja. Deswegen diese Privatisierung der Politik, naja, dann sagen sich die Wähler, okay, das können wir mit der AfD haben. Und dann wählen wir halt die. Die sind wenigstens ehrlich und machen es direkt. Ja, die lügen uns nicht mehr an. Die tun nicht mehr so, als ob. Und vielleicht kriege ich ja auch noch was ab. Und das ist das Ende von Demokratie dann übrigens auch, ja. Aber zum Schluss wollen wir noch was Positives erwähnen. Nach 16 Jahren ist Orbán mit diesem System ja gescheitert, Gott sei Dank. Aber es hat
Das
16
stimmt.
Jahre gedauert und es hat sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Also,
Ja, genau, aber es führt einem schon vor Augen, dass eben selbst wenn so ein Regime richtig fest etabliert ist und eigentlich also mit allem, was es hat, also alles dahinter wirft, eben auch an der Macht zu bleiben, ohne jetzt halt irgendwie, was weiß ich, zur Diktatur irgendwie zu entarten irgendwie. Aber dass es eben doch seine Grenzen auch tatsächlich hat. Aber es hat auch tatsächlich was damit zu tun, eben mit dieser Dimension der Korruption eben, ne? Und der Bereicherung eben einfach und der Vetternwirtschaft und so weiter. Es ist dann doch letztendlich auch eine Frage der Good Governance, hätte man früher mal gesagt eben, ne? Und also solche Vorstellungen, ne, über die man also gerade in liberalen Kreisen ja viel diskutiert hat eben, ne, und sich viel dafür eingesetzt hat, dass es einfach Regeln gibt, denen auch eben politische Akteure unterworfen sind und so weiter, und dass Dinge, bestimmte Dinge eben nicht erlaubt sind. Das scheint dann doch eine Rolle zu spielen, eben auf die lange Frist bei der Wählerschaft. Also auch Leute, die möglicherweise sagen, das mit der Migrationspolitik, das hat er alles gut gemacht, der Orbán und so weiter. Aber wenn man dann eben sieht, wie dann doch eben massiv in die eigene Tasche gewirtschaftet wird und eben so eine Machtklicke sich die ganze Zeit eben bereichert letztendlich und gegenseitig eben die Pfründe zuschustert, das wird eben dann doch nicht auf die ganz lange Frist toleriert, scheint mir. Das scheint mir eine Schlussfolgerung daraus zu sein.
Ja, also das wird vor allem nicht toleriert, wenn man keine positiven Effekte für einen persönlich erwarten kann. Also vielleicht ist es ja das, du schreibst ja in Mitte rechts, dass sich gemäßigte Konservative eigentlich für die Zukunft für die liberale Demokratie entschieden haben. Und genau diese gemäßigten Konservativen radikalisieren sich aber zunehmend. Ja, also diese Familienunternehmen waren ja mal großer Teil der Mitte, der vor allem auch Konservativen in Deutschland. Und die radikalisieren sich gerade. Wahrscheinlich, weil sie denken, sie kriegen nichts mehr von dem Kuchen ab, beziehungsweise es ist halt die kulturelle Entwicklung, die sie, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht aufhalten werden können. Sachen werden sich ändern. Und wenn sie das so weitertreiben wollen, dann landen wir irgendwie wie in den 40er Jahren in Europa. Das wünscht sich, glaube ich, keiner. Aber sehen wir mal weiter. Ich würde ja bevorzugen, wenn sie sich wieder entradikalisieren und akzeptieren, dass sich die Welt ändert. Ja, dass Frauen freier sind und dass sie auch mal 20, 30 Kilometer wegziehen von zu Hause und ihr eigenes Leben führen wollen oder so. Keine Ahnung, was sie genau stört. Dazu müsste ich die mal wahrscheinlich selber befragen. Aber ja, gucken wir mal, wie das Projekt in Ungarn weiterläuft und wie wir die Radikalisierten wieder zu gemäßigten Konservativen kriegen, so schnell wahrscheinlich nicht.
Ja, aber also ich meine, was man, also als letzte Einsicht aus Ungarn, man weiß jetzt natürlich noch nicht genau, also was man da hat irgendwie an Peter Magyar, aber also er ist ja auf jeden Fall, ist ja schon auch ein Konservativer, man weiß nicht
Ja.
genau, wie rechts er ist als Konservativer eben. Aber also ich glaube, was es eben ein weiteres Mal zeigt, ist eben, dass es schon eben entscheidend ist, eben, wie Konservative agieren gegenüber Rechtsautoritären oder Rechtspopulisten oder wem auch immer. Also weil die sind eben schon, ja, haben eine sehr hervorgehobene Stellung sozusagen eben, ne? Also weil es spricht ja für sich eben, ne, dass Orban jetzt nicht irgendwie von irgendeinem Linksliberalen oder sowas aus dem Amt gekegelt worden ist. Und ich glaube, das muss man schon im Blick behalten
Ja,
eben.
ja, ja, ja. Trotzdem keine so guten Aussichten. Aber vielleicht gibt es jetzt wieder Raum für die Entwicklung, auch für linke Parteien in den nächsten Jahren. Ich meine, wirtschaftlich wird es schlechter werden und die Verteilungskämpfe müssen irgendwann geführt werden, weil so geht es nicht weiter. Ja.
Ja.
Also
Aber genau, also ich meine,
noch mehr
also
Reiche
wir haben ja
entlassen
ganz
geht
am
einfach
Anfang
nicht.
über Großbritannien gesprochen. Ich meine, also das Spannendste eigentlich an diesen ganzen letzten Wahlergebnissen sind ja die Wahlergebnisse für die Grünen
Ja,
eben.
das hatte ich gar nicht vorhin erwähnen können als Positives. Ja, wir haben natürlich die Reform UK, aber die Grünen schießen in die Höhe. Und der Parteiführer der Grünen ist ein ganz faszinierender Typ, jüdischen Glaubens, aber mit einer deutlichen sozioökonomischen Message auch, was jetzt die Finanzierung der Transformation hin zu einer klimafreundlicheren Welt angeht. Ja, also er hat auch schon deutlich gemacht, also Austerität und dieses ganze Gespare und diese Entlastung der Reichen hat den Staat ärmer gemacht, hat die Arbeiter ärmer gemacht, hat die Menschen generell hier Arbeit ärmer gemacht. Und das beobachten wir ja in Deutschland auch. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo einfach nicht mehr gespart werden kann, weil es nichts mehr zum Umverteilen von unten nach oben da ist. Ja. Und deswegen bin ich auch der Meinung, also in Deutschland werden wir diesen Punkt früher oder später erreichen. Ich hoffe, früher als später. Aber sehen wir mal weiter. Herzlichen Dank auf alle Fälle. Und danke auch für deinen Beitrag in diesem wunderschönen Büchlein oben rechts. Wie gesagt, empfehle ich sehr, das mal zu lesen. Alle Beiträge in diesem Buch sind sehr, sehr gut. Und natürlich unbedingt Mitte rechts lesen, ja. Immer wieder erzähle ich das hier in diesem Podcast. Fast schon fusselig gesprochen, mein Mund. Und ich erwarte von dir wenigstens ein Essay zum Thema Deutschland dazu noch.
Also
Das
gut,
muss einfach
das.
sein. Vielleicht nach der nächsten Bundestagswahl, wenn sich die Union komplett Richtung AfD entwickelt. Und dann kannst du ja mal sagen, wie gut das ausgeht. Ich würde sagen, schlecht.
Ich glaube, ich habe schon oft genug irgendwo geschrieben.
Ja,
Also.
ja, ja. Du sagst es, du schreibst es, leider hört keiner auf dich. Also jedenfalls nicht in der Union, die Leute, die was zu sagen haben. Aber okay. Herzlichen Dank, Thomas, dass du hier warst. Es war mir eine Freude und ich sehe und höre
Ebenso.
dich immer gerne wieder und danke, dass du hier warst. Bis dann.
Ich
Tschüss, tschüss.
danke für die Einladung. Vielen Dank.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute in Berlin bei einem Gespräch im Gegenüber, kommt auch nicht so oft vor. Und deshalb wisst ihr, dass mir der Gast ganz besonders wichtig ist. Denn es ist jemand, der 20 Jahre gebraucht hat, um ein Buch zu schreiben. Nicht, weil er zu langsam war, sondern weil er nicht wusste, ob er der Richtige ist, diese Geschichte zu erzählen. Konstantin Richter, geboren 1971 in Berlin, ist Journalist, Romanautor und wie sein Verlag es nennt, Unternehmer. Er hat für den Guardian, die New York Times, das Wall Street Journal und die Zeit geschrieben, war Reporter in New York, Brüssel und von Penn und hat 2011 den Deutschen Reporterpreis gewonnen. Er kennt die Welt der Wirtschaft von innen als Beobachter, der nah genug dran war, um die Sprache zu verstehen, aber weit genug entfernt, um sie zu befragen. Sein neues Buch heißt 300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG, ist 2025 bei Surkamp erschienen und erzählt eine 150-jährige deutsche Wirtschaftsgeschichte. Und ich freue mich ganz herzlich, heute darüber mit ihm sprechen zu können. Hallo erstmal Konstantin und herzlichen Glückwunsch. Gestern kam bei mir auch im E-Mail-Account an, dass dein Buch nominiert ist für den Sachbuchpreis 2026. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke und hallo.
Und was denkt man da so, 20 Jahre an einem Buch zu schreiben und dann für einen Preis
Ja,
nominiert zu sein?
ich wollte dich gleich korrigieren. Also ich habe nicht 20 Jahre lang daran geschrieben, sondern ich hatte die Idee vor 20 Jahren und dann habe ich immer gedacht, das müsste ich eigentlich machen und habe das aufgeschoben und habe auch immer gedacht, vielleicht kommt jemand anders und schreibt dieses Buch, also nimmt es mir weg. Und dann schließlich im Jahr 2019 war es, glaube ich, habe ich dann begonnen zu schreiben. Dann hatte ich aber auch noch mal eine Zeit von 2 Jahren, wo ich dann andere Dinge getan habe. Also insgesamt habe ich so 4 Jahre dran gearbeitet.
Kleine Verbesserung, aber wir sind ja im Zeitalter der Faktenchecks. Da will man ja ganz genau sein. Vor allem als Journalist. Sehr gut. Womit fange ich an? Ach so, ich fange damit an, dass ich eigentlich ein bisschen abgeschreckt war von dem Buch und deswegen schon gar nicht beim Verlag angefragt hatte, darüber zu sprechen. Ich persönlich hatte nämlich Angst, es zu lesen. Ich dachte, es überwältigt mich, so als Leser und als jemand, der sich auch für den Podcast immer gerne auch mit komplizierten Büchern beschäftigt, hat mich das ein bisschen abgeschreckt. Und dann ist Folgendes passiert, nämlich bin ich natürlich auch auf den sozialen Medien unterwegs und habe einen Kommentar gelesen von Patrick Kaczmarczyk, der dein Buch gelesen hat und da was rausgenommen hat bezüglich dessen, was du drin geschrieben hast während des Zweiten Weltkrieges oder beziehungsweise der Zwischenkriegszeit. Und wie sich die Unternehmer zu dem Zeitpunkt verhalten haben. Und das hat mich dann tatsächlich angefixt, weil ich auch die Parallelen zu der heutigen Zeit gesehen habe. Also da geht es in dem Expert, den Patrick rausgenommen hat, hauptsächlich darum, dass Unternehmer zu der Zeit halt nach Disruption sozusagen gerufen haben. Also damals haben sie es natürlich anders genannt. Nach Bürokratieabbau, Lockerung und weniger staatlichen Eingriffen und so. Und da sind wir ja heute wieder. Und dann hat mich das so angefixt, dass ich mir dachte, nimm dir mal das Buch. Und anfangen tut es natürlich, es ist ja ein umfangreiches Buch, 150 Jahre Geschichte der sogenannten Deutschland AG. Und wir fangen aber an mit der Gründerzeit, von der ich tatsächlich reichlich wenig weiß. Vielleicht kannst du ja mal den Hörern erläutern, was ist denn diese berühmt-berüchtigte Gründerzeit, von der wir heutzutage wenig wissen, aber deren Strukturen praktisch bis heute fortbestehen?
Also zunächst mal, das Buch heißt 300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG. Und ich dachte auch, wenn ich die Deutschland AG in den Titel tue, dass das vielleicht abschreckt, weil es irgendwie so ein technisches Wort ist. Tatsächlich ist es eigentlich eine Kulturgeschichte der großen deutschen Konzerne, also von Siemens, Deutsche Bank, Krupp, Daimler und so weiter. Also diese bekannten Namen. Und ich wollte diese Geschichte, die ist zwar als Einzelgeschichte gibt es die schon, das haben Unternehmenshistoriker alles schon recherchiert, aber ich wollte eine Geschichte, die diese Kultur beschreibt und zeigt, wie die Verknüpfung zwischen den Unternehmen auch, wie das funktioniert hat. Denn es war tatsächlich, sagen wir, eine Gruppe von Unternehmen, die aufs Engste miteinander verbunden waren. Und diese Verbindungen, die beginnen eigentlich in der Gründerzeit. Das ist die Zeit, also ich sage jetzt mal von, grob gesagt, von, ja, sagen wir, 1860 bis zum Ersten Weltkrieg. Vor allen Dingen vor dem Gründerkrach, also in dieser Zeit, in der Deutschland wirklich geboomt hat, da sind viele dieser Unternehmen entstanden und da entstehen auch die ersten Verbindungen, gerade zwischen den Banken, den Großbanken, Deutsche Bank, Dresdner Bank gab es damals alles schon, und den Unternehmen. Und was ich beschreibe, ist eigentlich, wie Netzwerke entstehen. In diesem Fall kann man sagen, die Banken, später auch die Versicherer, hatten Aktienanteile an den großen Industriekonzernen. Und das führte dann dazu, dass sie auch ihre Leute in die Aufsichtsräte gesandt haben. Und die Aufsichtsräte haben über die Vorstände entschieden. Und diese Leute, die bei den Banken und bei den großen Industriekonzernen arbeiteten und dort Führungspositionen innehatten, die waren alle miteinander bekannt und trafen in verschiedenen Kontexten immer wieder aufeinander. Und ich wollte eigentlich, sagen wir, eine Kultur beschreiben, die ja eigentlich über mehr als 100 Jahre bemerkenswert stabil war. Natürlich waren es nicht immer die gleichen Leute, es waren nicht immer die gleichen 300 Männer, sie sind ja auch irgendwann mal gestorben, aber sie haben in der Regel für Nachfolger oder gesorgt, die ihnen in der Haltung und in der ganzen Kultur halt ähnlich waren. Und so konnten Netzwerke eigentlich stabil bleiben über eine sehr, sehr lange Zeit. Und der Anfang, so schilder ich das, dieser Deutschland AG, der Begriff, muss ich sagen, das stammt eigentlich aus der Nachkriegszeit, aber die Ursprünge dieser Kultur, die liegen in der Kaiserzeit und deswegen beginne ich dort.
Ich finde es ja ganz interessant, dass es praktisch mit 1871 beginnt. Also das Ende des großen Projekts von Otto von Bismarck, der Einigung Deutschlands unter preußischer Führung, unter einem Kaiser der Hohenzollern. Aber gleichzeitig scheint mir diese Boomphase relativ kurz zu sein. Also 1871, 1872, 1873. Und dann kommt schon der große Crash. Woran liegt das? Also der Boom anscheinend beflügelt von dem Krieg und der Einigung, aber der Crash kommt schnell.
Ja, also vielleicht ist es im Buch nicht so ausführlich dargestellt, aber es war eine fortschreitende Liberalisierung der Wirtschaft, die eigentlich schon vorher eingesetzt hatte, mit dem Abbau von Zollschranken und anderen Maßnahmen der Liberalisierung. Und das eine dieser Maßnahmen war, dass das Gründen von Aktiengesellschaften erleichtert wurde. Das heißt, wenn ich es recht erinnere, gab es da entfiel die staatliche Genehmigungspflicht dafür. Das heißt, es wurde auf einmal sehr, sehr leicht, Aktiengesellschaften zu gründen. Was bedeutete das, dass man aus Kleinstunternehmen plötzlich oder auch aus Unternehmen, die eigentlich gar keinen rechten Geschäftszweck hatten, Aktiengesellschaften gemacht hat mit dem Ziel, diese Aktien dann zu einem hohen Preis zu verkaufen und die wurden dann weiterverkauft. Das war eine typische Spekulationsblase. Und der Boom, der setzt vorher ein, aber diese eigentliche Zeit der, sagen wir, der fieberhaften Spekulation, die ganze Schichten erfasst hat, das war in den Jahren von 1871 bis 1873, also wenn man es beziffern will. Und dann kam, wie du schon gesagt hast, der Crash.
Ganz interessant finde ich ja aber auch 300 Männer, nicht der Untertitel, aber der Titel an sich selber kommt ja aus einem Zitat aus einem Weihnachtsbeitrag Rathenaus, den nennen wir dann später also Ende der Kaiserzeit, Anfang der Weimarer Republik nochmal viel näher kennen. spielt auch eine wichtige Rolle dann während der 20er Jahre für die deutsche Politik in Weimar. Aber zum 25. Dezember 1909 schreibt er: 300 Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents. Über diese Männer schreibst du ja? Mhm. Wer sind sie denn? Was leitet sie an? Also was ist ihr, was würde man heute sagen, was ihre Motivation? Mhm. Also wollen sie so eine Art Elon Musk der Kaiserzeit werden, der Weimarer Republik, also die Reichsten der Reichen? Oder was genau motiviert sie? Was genau drängt sie nach vorne, Innovationen zu betreiben oder Unternehmen zu gründen? Also was genau?
Vielleicht noch ein bisschen Kontext. Rathenau war damals, der war später Außenminister, ist richtig, und war auch im Ersten Weltkrieg ganz wichtig. Vorher war er der Sohn von Emil Rathenau, der die AEG gegründet hat. Und als solcher war er nicht nur im Aufsichtsrat der AEG, sondern auch in anderen Aufsichtsräten und war tätig für die Handelsgesellschaft. Das war damals eine Großbank. Das heißt, er hatte als Bankier oder als Vertreter einer Bank und als Industrieller hatte er ganz viele Posten in Gremien. Und das war also einer, der in diesen schon beschriebenen Netzwerken tätig war. Und ich würde sagen, dass dieser Vertreter der Deutschland AG, der eigentlich Gremienarbeit gemacht hat und sagen wir Bankeninteressen in Unternehmen vertreten hat, dass es da nicht so sehr um disruptive Innovation oder ein maskartiges Seriengründen ging, sondern um Stabilität. Also das Bestreben nach diesem Gründerkrach, der in Deutschland als traumatisch empfunden wurde, war es, stabile Strukturen zu schaffen. Und deswegen würde ich sagen, wenn man jetzt ein Wort sucht, um zu sagen, worum ging es denn eigentlich, dann war das Machterhalt.
Ich meine, schon vorne am Anfang steht ja auch, wie Sie von diesem großen Boom der Anfangszeit natürlich riesig profitiert haben von den Gründerjahren. Aber als der Crash dann kam, haben Sie nach dem Staat gerufen, der Sie bitte beschützen solle. An einer Stelle steht sogar, auch um die eigenen Geschäfte zu sichern, vollzogen viele Unternehmer den Abschied vom Laissez-faire-Liberalismus. Sie gaben den Kapitalisten und Spekulanten, den Aktienschwindlern und Börsenjuden die Schuld an einem Zusammenbruch, zu dem sie selbst beigetragen hatten. Das scheint mir von Anfang des Buches bis zum Ende hin ein durchgängiges, auch wiederkehrendes Motiv zu sein, dass Unternehmer immer gerne von Boomphasen profitieren, teilweise sogar von Krisen, aber die Verantwortung für ihr Handeln nicht selber tragen wollen, sondern dann immer nach dem Staat und der Allgemeinheit schreien.
Nochmal das Zitat Börsenjudes.
Ja, natürlich.
Ich wollte nur sagen, das ist damals gebräuchlich gewesen. Das hat zum Beispiel jemand, wenn ich es richtig erinnere.
Das ist im Buch als Zitat markiert, nicht als Eigenwort des Autors.
Also Werner von Siemens hat das beispielsweise davon gesprochen. Und
Wir wissen ja zu der Zeit, Antisemitismus in Deutschland in jeder gesellschaftlichen Schicht sehr beliebt. Ja. Wir reden hier vom Ende des 19. Jahrhunderts. Also, und wir wissen ja, wie das Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland auch aussah. Also.
Ja. Also es ging diesen Menschen darum, ja, stimmt, es ging ihnen darum, sich von einer allzu freien Marktwirtschaft abzusetzen, die sie nach dem Crash als bedrohlich empfanden, weil sie, ich glaube, du hast es schon gesagt, weil sie vielleicht auch dafür sorgen wollten, dass sie nicht infolge der Turbulenzen die Kontrolle verlieren. Deswegen haben sie anderen Leuten die Schuld gegeben. Und damals war es antisemitisch, waren die Juden, die Spekulanten. Später hat man sich in Deutschland, wenn man sich für die Stabilität und für den Erhalt der bestehenden Strukturen eingesetzt hat, hat man sich häufig auch vom amerikanischen Kapitalismus abgesetzt und gesagt, wir in Deutschland machen das anders. Und das wird, in der Fachliteratur häufig als koordinierter Kapitalismus, manchmal auch deutscher Kapitalismus oder organisierter Kapitalismus bezeichnet. Und das ist der Gegenpol zu einer entfesselten Marktwirtschaft, einer Marktwirtschaft, die als zu frei empfunden wurde.
In dem Buch nehmen ja verschiedene Männer aus dieser Riege auch Schlüsselpositionen ein. Die Krupp-Familie kommt des Öfteren vor, natürlich mit den Männern. Mhm. Hin und wieder werden auch die Frauen genannt, Bertha Krupp sogar. Was genau beim Recherchieren oder Schreiben an diesen Männern war faszinierend, was abstoßend und was überraschend? Vielleicht kannst du auch einzelne Beispiele nennen.
Ich würde auch gerne noch was zur Rolle der Frau sagen, aber in dem Buch, die ja wirklich nur als Nebenfigur auftaucht. Aber ich finde es schwer jetzt zu sagen, was mich wirklich abgestoßen hat. Ich finde erstaunlich, dass es so wenig wirklich hervorstechende Persönlichkeiten gegeben hat, die sich auch ganz gegen die Zeit gestellt haben. Also wenn man sich zum Beispiel selbst den Widerstand gegen die Nationalsozialisten anschaut, dann gab es da Militärs, die hatten auch ihre Gründe, weil sie wussten, dass der Weltkrieg verloren geht, die dann aber wirklich auch etwas unternommen haben. Es gab Geistliche, es gab Akademiker, also das ging wirklich durch die Eliten durch, dass sich Leute am Widerstand dann auch beteiligt haben, aber die Unternehmer fehlen da eigentlich. Und was mich überrascht hat, ist, ja, wie ähnlich diese Menschen gedacht haben und wie wenig, also aus heutiger Sicht, wie wenig individuell sie waren. Und da gab es einfach nur sehr wenige Ausnahmen und die habe ich auch versucht zu beschreiben, also sagen wir Unternehmer oder Bankiers, die sich anders verhalten haben.
Da komme ich noch drauf zurück, weil später, wie gesagt, im zweiten Teil des Buches geht es ja dann auch um die Nazi-Zeit beziehungsweise den Zweiten Weltkrieg. Aber ist das nicht das Erfolgsmodell der Deutschland AG, dass man eine kleine Gruppe Gleichgesinnter hat, die miteinander kooperieren kann und die sich gegenseitig unterstützt? Und ist es nicht eine Voraussetzung, dass man sozusagen untereinander angepasst ist, um erfolgreich zu sein?
Ja, das ist genau das Modell, das ich beschreibe. Insofern ist es vielleicht anfangs für mich überraschend gewesen, aber das ist natürlich die Kultur, die ich beschrieben habe, ja.
Gibt es das, also nicht zwangsweise in Deutschland heutzutage noch, aber vielleicht auch in den USA so oder anderswo auf der Welt, dass Kapitalismus das zwangsweise notwendig macht, dass mächtige, reiche Unternehmer, Männer miteinander kooperieren, um die eigene Macht zu erhalten, den eigenen Reichtum, unter anderem vielleicht auch nicht zwangsweise so, wie wir es aus dem Mittelalter noch kennen, ihre Kinder miteinander verheiraten, aber so ähnlich?
Das gibt es sicherlich überall so. Besonders stark würde ich sagen, also in Deutschland ist es lange sehr ausgeprägt gewesen, auch im Vergleich zu anderen Kulturen. Also wenn man sich Amerika anschaut, natürlich sagt man immer das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist natürlich ein Klischee und auch übertrieben. Und natürlich gibt es auch dort Netzwerke und da muss man auf die richtigen Universitäten gegangen sein. Trotzdem hat es in der Vergangenheit auch immer wieder Raum für Außenseiter gegeben. Und das war in Deutschland lange nicht der Fall. Und in Deutschland gibt es ja auch noch die sehr mächtigen Familienunternehmen, die in diesem Buch keine Rolle spielen. Es geht hier um die großen deutschen Unternehmen, um die großen börsennotierten Konzerne. Und in Deutschland gibt es noch einen sehr starken Mittelstand, der nicht nur aus kleinen Unternehmen besteht, sondern auch wirklich großen Familienunternehmen, die kulturell zum Mittelstand gehören. Und dort, sofern diese noch Inhaber geführt sind, also familiengeführt, da spielen natürlich auch Netzwerke, dass man ebenso wie früher der Adel, dass man schaut, wer ist der Nachfolger, wie kann man ja letztlich auch vielleicht einen Schwiegersohn finden, der reinpasst oder so. Da spielt das, was du gerade angesprochen hast, eine starke Rolle.
Ich habe hier, meine Hörer können es nicht sehen, aber ich sage es einfach mal, auch das Buch oben rechts, Rechtspopulismus als Klassenprojekt mitgebracht. Unter anderem auch im Sokamp Verlag übrigens erschienen und verschiedene Essays sozusagen drin zu dem Klassenprojekt von oben, was da heißt im Prinzip Rechtspopulismus, aber auch autoritäre Umstrukturierung der Gesellschaft. Und der erste Beitrag gefällt mir im Prinzip am besten, weil da verschiedene Unternehmer aus Deutschland auch zu Wort kommen. Ein gewisser Herr Rüdinger, der von sich sagt, betreibt ein Familienunternehmen und der spricht darüber, dass er sich freut, dass man so eine Art Kleinstadtmentalität hat, dass die Kinder nicht weit wegziehen, dass alles in der Nähe ist, dass es eine etablierte Hierarchie gibt und dass Eltern, Geschwister, Kinder etc. im Umkreis von 20 Kilometern leben und dass sozusagen er als Hausherr, Unternehmensherr die Kontrolle sozusagen hat. Das hat mich ein bisschen an die Krupps erinnert, also natürlich in viel kleinerer Variante, aber die Krupps haben ja aus ihren Mitarbeitern Kruppianer gemacht. Man bleibt bei Krupp, man arbeitet dort, man wohnt dort, man kauft bei Krupp ein. Und für mich stellt sich so die Frage, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, gibt es dieses unbedingte Verlangen nach Kontrolle des Arbeiters oder der Arbeiterin auch in der Neuzeit? Wie wichtig ist das, vor allem auch für die Deutschland AG, um vor dem Geist, den Marx sozusagen schon Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben hat, den Kommunismus sozusagen unter Kontrolle zu kriegen?
Also in den 1870ern, da gibt es ein Kapitel bei mir, das heißt die soziale Frage, da war das gerade bei Krupp, aber auch bei anderen Unternehmen ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Das muss man, glaube ich, das hat zwei Seiten. Das war ja auch, sagen wir, Pionierarbeit, die die gemacht haben, überhaupt auf die Idee zu kommen, bevor das überhaupt Bismarck getan hat, dass man Werkswohnungen, also bevor Bismarck überhaupt begonnen hat, seine Sozialpolitik zu machen, dass man begonnen hat, Werkswohnungen einzurichten, Pensionsansprüche zu bedienen und sagen wir, sich um die Arbeitnehmer zu kümmern als Patriarch. Das war wegweisend und das hatte natürlich auch eine, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen soll, fortschrittlich oder positiv, aber es hatte etwas, was irgendwo auch in die Zukunft wies. Aber natürlich ging es gerade bei Krupp, dort ganz extrem, aber auch anderswo darum, dass die Arbeiter nicht Kommunisten werden und der Anspruch dieser Unternehmer war, man hat es als Herr im Haus bezeichnet, war, dass die Arbeiter einen Teil, sagen wir, dass sie eigentlich einen Teil ihrer Identität und Individualität aufgeben, dass man sagt, du Arbeiter kriegst dies und das und dafür gehörst du aber auch dem Unternehmen. Und das war eine Beziehung, die lange gut funktioniert hat, weil das auch zu einer Zeit geschah, als, sagen wir, der Lebensstandard der Arbeiter auch stieg. Und diese Loyalität, die war schon auch zweiseitig. Es war ja nicht so, dass diese Kruppianer, man kann jetzt im Nachhinein sagen, die waren manipuliert, aber es war nicht so, dass die das als Last empfunden hätten. Die waren auch loyal dem Unternehmen gegenüber. In der Deutschland AG würde ich sagen, dass dieses Modell dann irgendwann immer weniger ausgeprägt war, wo es zum Teil noch lange existiert hat, war in den, gerade in der Provinz, in den Familienunternehmen, wo noch inhabergeführte Unternehmen, wo es dieses Modell einer ja, gegenseitigen Loyalität, aber auch mit dem Anspruch des Konzernherrn, dass er eigentlich über, sagen wir, die Identität der Mitarbeiter bestimmen darf, das hat da noch länger gehalten als, sagen wir, als in dieser Deutschland AG.
Ist das nicht eine Erziehung hin zu Autoritarismus der Arbeiter? Also ihr akzeptiert, was der Unternehmenschef in dem Fall sagt, aber ist das nicht dann auch kulturell für die Gesellschaft von Nachteil, wenn nichts hinterfragt wird? Weil im Prinzip wird man dazu erzogen, nichts zu hinterfragen, solange es einem persönlich gut geht.
Das kann man so sehen. Ich würde trotzdem...
Also es ist nicht die Vorarbeit hin zu sozusagen dem, was nach der Weimarer Republik kam.
Ja, da kommen wir zu einem schwierigen Thema, weil es ja immer heißt, dass, sagen wir, die Unternehmer zum Aufstieg des Nationalsozialismus beigetragen haben. Und man kann sagen, dass es gerade in der Schwerindustrie, die, sagen wir, erzkonservativ war, dass dort autoritäre Strukturen herrschten und dass, sagen wir, diese Sehnsucht nach einer Rückkehr zu der autoritären Kultur der Kaiserzeit, dass das der Demokratie der Weimarer Republik enorm geschadet hat. aber ich möchte trotzdem nochmal, das steht im Buch auch ausführlich, sagen, die Unternehmer, also wenn man sagt, wer war verantwortlich dafür, dass Hitler an die Macht kam, da kann man nicht den Unternehmern die Schuld in die Schuhe schieben, sondern das kam aus der Mitte der Gesellschaft. Die haben ihn gewählt und die Unternehmer, die waren erzkonservativ, die mochten, ich spreche jetzt über die Schwerindustrie, es gab da Unterschiede, aber sagen wir, das Herz der Industrie, die waren nicht unbedingt für Hitler, die waren gegen die Weimarer Republik, aber die wollten damals, 32, 33, hätten die lieber eine reaktionäre Regierung mit von Papen oder anderen gehabt. Aber Hitler wollten sie nicht an der Macht haben. Erst als Hitler zum Kanzler wurde, da waren sie dann ganz schnell dabei und haben ihn finanziert.
Ja, an der Stelle nicht zwangsweise eine Frage, aber schon eine Feststellung. Wenn man erzkonservativ ist und ein autoritäres System zurück will und nicht zwangsweise den verrückten Diktator möchte und nichts tut gegen den verrückten Diktator, weil man sich erhofft, dass der weniger verrückte autoritäre Diktator kommt, muss man sich nicht wundern, wenn man mit dem ganz verrückten Diktator aufwacht. Das erleben wir ja aktuell schon wieder. Ja, also nur sich zurücklehnen und zu sagen, also eigentlich will ich Hitler nicht, aber ich hätte schon gerne einen Diktator. Gucken wir mal, wie es läuft. Im Prinzip ist es ja dann auch Unterstützung durch Nichtstun. Und das wir sehen so. Das aktuell in der deutschen Gesellschaft ja schon wieder. Die Unternehmen lehnen sich zurück und sagen, eigentlich hätten wir wieder ein bisschen mehr autoritäre Strukturen.
Wer sagt das?
Oben rechts sagt das.
Ja, Moment, aber da müsste ich jetzt Namen haben. Also das natürlich mag es den einen oder anderen Unternehmer geben, der irgendwas gesagt hat.
Es gibt auch mittlerweile Berichte, Presseberichte davon, dass sich Unternehmen in zum Beispiel Sachsen-Anhalt und in Brandenburg mit der AfD treffen. Die sind dort in beiden Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft. Mhm. Und das zeigt mir, die wünschen sich das schon, dieses autoritäre System, das die AfD verspricht, restriktiv kulturpolitisch und dann unternehmerisch fast schon wieder laissez-faire. Und dann frage ich mich halt, also die wollen halt eine Diktatur. Und dann kann man halt nicht sagen, wenn sie sich direkt mit ihnen treffen, naja, die wollen das ja eigentlich nicht. Offenkundig wollen sie das schon. Und dann frage ich mich halt,
wer ist die?
Die Unternehmer, die sich mit Leuten der AfD treffen. Und naja, jetzt kann ich natürlich keine Namen nennen, aber die Presseberichte schreiben ja auch immer keine konkreten Namen auf, sondern reden nur davon, dass sich Unternehmer mit jemandem treffen, aus Angst wahrscheinlich verklagt zu werden.
Also ich kann damit so nichts anfangen, weil ich sagen würde, natürlich gibt es einzelne Unternehmer, die das machen, aber du triffst ja eine Aussage über die Wirtschaftselite als Ganzes, wenn du sagst, die machen das, und das würde ich so nicht unterschreiben.
Im Buch steht aber, dass man dann im Nachhinein Hitler doch unterstützt hat, als er dann an der Macht war. Sicher. Wahrscheinlich auch aus...
Das stimmt. Ich spreche jetzt nicht über die Vergangenheit, sondern über die Gegenwart.
Ja, und ich habe nur eine Parallele gezogen von der Vergangenheit in die Gegenwart, die mir sagt, naja, okay, wir wollen vielleicht nicht den verrückten Hitler, aber wir hätten schon gerne eine Art Diktatur, damit hier wieder Recht und Ordnung einzieht. Und diese Parallelen machen mir halt Angst. Ja.
Okay, ich wollte nur sagen, also ich spreche jetzt nicht jeden Tag mit Unternehmern. Ich habe ein Buch über die Geschichte geschrieben und habe mich damit jetzt nicht eingehend beschäftigt. Aber mein Eindruck ist nicht, dass, sagen wir, dass die deutsche Wirtschaftselite, wobei es da auch sehr unterschiedliche Gruppierungen gibt, aber dass die, sagen wir, die Demokratie nicht unterstützt und sich eine Rückkehr zur Diktatur wünscht.
Da würde ich dir zustimmen, nicht so sehr wie sicherlich in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber man geht halt ein bisschen fahrlässig mit der Demokratie um, die wir errungen haben. An anderer Stelle in dem Buch finde ich auch noch ganz interessant, um den vorherigen Punkt nochmal aufzugreifen mit den Kruppianern, dass diese Erziehung hin zum Kruppianer offensichtlich längerfristig wirkt. Da geht es dann um eine Phase, wo die Stahlwerke unter anderem Duisburg-Rheinhausen geschlossen werden sollen. Also im Prinzip das Ende der ThyssenKrupp AG, Richtung Ende. Und es sollen tausende Mitarbeiter entlassen werden und dann stürmen sie sozusagen die Villa und wollen die einnehmen. Sehen dort dann aber das Gemälde von Gustav Krupp von Bohlen und Halbach im Kreis seiner Familie und verlassen die Villa wieder. Also diese Erziehung der Kruppianer scheint dann doch längerfristig Respekt vor dem Gründervater.
Ich weiß gar nicht, ob das so
Also so lese ich es raus.
Nee, das ist richtig, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so typisch für Krupp ist. Ich glaube, da muss man zum Beispiel in die 1920er zurück, die Sozialdemokraten und die Gewerkschaften, die eigentlich auch Angst vor einer Revolution hatten und im Grunde genommen, sagen wir, einen radikalen Umsturz wie in Russland nicht wollten. Und dieses, sagen wir, dieses Bestreben, sich mit den Arbeitgebern zu einigen, dass man eben nicht bis zum Äußersten geht, das zeigt sich an dieser Anekdote, aber ich glaube, dass das einfach auch letztlich typisch für die deutsche Kultur ist.
Dass, wenn man verraten wird, man dann wieder zurückschreckt als Arbeitnehmer?
Wieso verraten?
Na, das Versprechen war ja für Krupp, wir kümmern uns um euch.
Ja, stimmt, okay, so kann man es sagen, ja.
Und das hast du sogar du gerade im Gespräch beschrieben.
Ja.
Und dafür gebt ihr bestimmte Rechte ab, aber wir kümmern uns. Und dann wurde das aber, warum auch immer, muss ja nicht zwangsweise an der Familie Krupp selber gelegen haben, sondern an den sich verändernden Zeiten. Mhm. Aber die Arbeitnehmer haben sich dann schon verraten gefühlt, als es hieß, wir müssen jetzt übrigens Hunderttausende von euch entlassen und tschüss. Mhm. Und das haben sie dann anscheinend so hingenommen, ohne großen Kampf. Und das scheint mir auch teilweise ein Ergebnis dieser Erziehung des Arbeitnehmers in Deutschland zu sein.
Mhm.
Das Buch geht ja über 150 Jahre, also bis praktisch in die Gegenwart. Ich finde es faszinierend, wie dieser Anfang auch so voll Energie und Motivation und Innovation scheint. Das kommt auch in der Art und Weise, wie du schreibst, sehr gut rüber. Aber ich frage mich auch, wie kann dieses System 150 Jahre so erfolgreich sein? Liegt es daran, dass die 300 Männer auch darauf achten, wer als nächstes das Unternehmen übernimmt? Oder liegt es daran, dass die deutsche Wirtschaft über 150 Jahre einfach so perfekt ist?
Ja, also die... Also es gibt bestimmte Charakteristika der deutschen Unternehmenskultur, die sich lange als sehr vorteilhaft erwiesen haben. Und dazu gehören bestimmt auch die Arbeitsbeziehungen. Also dass man, wenn man es jetzt mit Amerika vergleicht, hatten die Deutschen einmal, sie hatten die duale Berufsausbildung, sie hatten sehr gut ausgebildete Facharbeiter, sie hatten Stammbelegschaften also hochqualifizierte Arbeitskräfte, das ist anders als das amerikanische Modell, was, also ich überzeichne jetzt etwas, aber was eher eine Massenproduktion, wo, sagen wir, Arbeiter auch ausgetauscht werden können und ohne, sagen wir, große Fähigkeiten eingestellt werden können. Und also Beispiel ist die fordistische Massenproduktion, die hat es in Deutschland auch gegeben, aber in Deutschland wurde es immer mit einer der sogenannten handwerklich geprägten Qualitätsproduktion verbunden. Das war eine Sache. Dann hat in Deutschland, gerade in der Kaiserzeit, hat es einen sehr regen Austausch zwischen der Wissenschaft, den technischen Hochschulen insbesondere und den Unternehmen gegeben. Und der kam auch zu einer Zeit, als neue Industrien entstanden, also Chemie insbesondere ist ein gutes Beispiel. Und zu einer Zeit, als Deutschland einfach sehr viel Nobelpreisträger hat und viele Dinge hier auch erfunden wurden, haben die deutschen Unternehmen davon profitiert. Und das waren Erfindungen, sagen wir, im Bereich Auto, Chemie, Elektro. Da war Deutschland innovativ in Industrien, die Ende des 19. Jahrhunderts kamen und die dann über 100 Jahre auch ihre, sagen wir, wichtig blieben. Und die Deutschen waren sehr gut darin, diese einmal, sagen wir, diese Innovationen, die stetig weiterzuentwickeln. Man spricht da von der inkrementellen Innovation. Man kann sich das irgendwie klischeehaft so vorstellen, dass man an etwas immer wieder feilt. Und so ist es ja zum Beispiel bei den Autos gewesen, dass die Deutschen da sehr lange dem Wettbewerb immer voraus waren. Aufgrund dieser bestimmten, sagen wir, der Stärke der Ingenieurskultur, aber auch den Arbeitsbeziehungen, den stabilen Arbeitsbeziehungen, der guten Qualifikation ihrer Mitarbeiter und so weiter, dass all das eigentlich dazu beigetragen hat, dass das Modell sehr langlebig war.
Du begleitest ja unter anderem Nikolaus Otto und Gottlieb Daimer bei der Gemüseernte. Jetzt kann ich mir beide kaum bei der Gemüseernte vorstellen. Wo beide erbittert konkurrieren bei der Motorenentwicklung. Was ist so faszinierend an solchen Mikroszenen und welche Wahrheiten über das System stecken hinter solchen Anekdoten?
Ich würde es vielleicht anders formulieren. Ich habe sagen wir, die ganze Unternehmensliteratur durchgeschaut, um nach solchen Anekdoten zu suchen, weil ich mich bemüht habe, ein Buch zu schreiben, das zwar die komplexen Zusammenhänge auch erklärt, aber das immer wieder auch, sagen wir, das Anekdotische zulässt. Ich weiß jetzt nicht, ob sagen wir, diese Anekdote jetzt
Das Buch ist
dazu ein.
natürlich voller solcher Anekdoten.
Ja,
Ich habe bloß
genau.
das.
Nee, stimmt. Ich wollte nur sagen, was ich versucht habe, ist eine Mischung zu, also ein gutes Mittelmaß zwischen, also so hoffe ich, zwischen Analyse und dass man, wenn man es liest, auch etwas über eine größere Entwicklung, von einer größeren Entwicklung versteht, aber gleichzeitig auch, dass es immer wieder unterhaltsam ist. Und ja, ich glaube, also ich hoffe, das funktioniert und es ist halt eine Mischung aus Analyse und Unterhaltung.
Ich würde ein bisschen gerne wegkommen von dieser Gründerzeit. Wir erleben ja dann das praktisch mit dem Ersten Weltkrieg das Ende des langen 19. Jahrhunderts. Welche Folgen hat das, vor allem der Erste Weltkrieg, für die Deutschland AG, die 300 Männer? Profitieren sie oder müssen sie unter dem Ersten Weltkrieg leiden? Und wie geht es danach weiter?
Also die deutschen Unternehmen haben vom Ersten Weltkrieg auf jeden Fall profitiert und da insbesondere die großen Konzerne. Das war im Zweiten Weltkrieg auch nicht anders. Das war so, dass der Mittelstand, der, sagen wir, nicht im großen Stil produzieren konnte, da haben viele Unternehmen gelitten. Und die Militärs haben in beiden Weltkriegen eigentlich versucht, die Produktion dort, sagen wir, dort zu konzentrieren, wo die Unternehmen am schlagkräftigsten sind. Und das waren dann halt die Großkonzerne, die profitiert haben, sodass dann auch als die Bevölkerung Not litt, ging es den Unternehmen noch sehr gut und sie haben hohe Gewinne gemacht. Insofern haben die deutschen Unternehmen vom Ersten Weltkrieg profitiert. Anders sah es dann aus, als das plötzlich vorbei war. Sie haben ja, das war auch wieder ein Beispiel dafür, dass die Unternehmen und die Unternehmer alle sehr ähnlich gedacht haben und heute würde man sagen, in einer Bubble gelebt haben, weil sie eigentlich alle bis kurz vor Schluss glaubten, dass die Deutschen diesen Ersten Weltkrieg gewinnen würden. Und fielen dann, also wenn man sagen wir, den Quellen glauben soll, fielen dann auch wirklich aus allen Wolken, als es dann plötzlich vorbei war. Und dann hatten sie wirklich Angst auch, dass die Revolution wie in Russland kommt und dass sie ihr Eigentum verlieren, diese Firmen, dass die sozialisiert werden. Und dann haben sie sehr schnell einen Schulterschluss mit den Gewerkschaften gesucht. Und die Gewerkschaften haben das dann, haben sich darauf eingelassen.
Also kamen sie dann auch gut durch die Weimarer Republik.
Es kam gut durch die Weimarer Republik. Auch in der Inflation waren es ja so, dass die wiederum profitiert haben, die auch wieder etwas schnittartig ausgedrückt, aber die über Kapital verfügten, dass sie einsetzen oder Kredit bekommen haben, die sie einsetzen konnten, um dann Wettbewerber zu übernehmen, sodass es auch in dieser Inflationszeit gehört, zum Beispiel Unternehmen wie die Allianz Versicherung, die andere Versicherer aufgekauft hat, gehörten zu den Gewinnern.
Da kann ich auch ein gutes Buch empfehlen, das Braune Erbe von David de Jong. Der beschreibt das auch ganz gut für einzelne dieser, auch Teile der 300 Männer, die sich in dieser Phase sehr gut bereichern konnten, vor allem während der Hochphase der Inflation, weil sie viel Kapital hatten und alle möglichen Konkurrenten aufkaufen konnten. Ich lese mal kurz was vor. Da geht es unter anderem um das Ende dann übrigens des Zweiten Weltkrieges. Nicht alle Internierungslager, in denen deutsche Unternehmer festgehalten werden, sind so lustig wie Schloss Kranzberg. Doch die gemeinsame Erfahrung verbindet. Sie prägt die Männer, die sich auf eine gemeinsame Sicht der Dinge einigen, auf die Gesprächsstrategie für Verhöre und Gerichtsprozesse. Diese Sicht beinhaltet, dass man erstens den Aufstieg Hitlers nicht unterstützt habe, zweitens der Zwangswirtschaft einer Diktatur unterworfen worden sei, drittens den Einsatz von Arbeitssklaven persönlich missbilligt habe, aber viertens keinen Spielraum gesehen habe, um sich den Zuteilungen zu verweigern und dass man fünftens gar nicht gewusst habe, das in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten genau geschehen sei. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, auch das Buch beschreibt es, dass man nicht genau belegen kann, dass diese 300 Männer den Holocaust befürwortet haben oder gar angestrebt haben. Nichtsdestotrotz haben sie ja Nutzen daraus gezogen und natürlich auch völlig amoralisch Effizienzstreben an den Tag gelegt und auch, wie das so üblich ist im Kapitalismus, Gewinnstreben. Und dieser Part in dem Buch zeigt auch auf, dass nachdem es dann schiefgegangen war und sie sich verantworten mussten, sie sich darauf geeinigt haben, also unsere Schuld ist das nicht, weil wir wollen ja aus dieser Situation wieder rauskommen. Also was waren diese Wirtschaftseliten, also Täter, Mittäter, Opportunisten? Und wie lässt uns das eigentlich auf das Wirtschaftswunder, das ja kurz danach einsetzt, im Nachhinein blicken?
Also sie waren, also ich finde die Unterscheidung fast schwierig, sie waren alles Täter, Mittäter und Opportunisten. Ich nehme jetzt mal ein besonders extremes Beispiel heraus, um es daran zu illustrieren. Das ist IG Farben. Es ist ja bekannt, dass sie in Auschwitz ein Konzentrationslager gehabt haben. Und das war ursprünglich nicht mit KZ-Kräften geplant. Sie wollten an sich deutsche Arbeiter dort ansiedeln. Dann war das, gab es diese Möglichkeit. Und dann haben sie das Konzentrationslager, das der Produktion von Buna, das ist Kunstgummi, also Kunstkautschuk, dienen sollte, haben sie das dort unter schlimmsten Bedingungen mit Hilfe der SS-Kräfte gebaut. Und sie haben also es gibt keine Quellen, die belegen, dass sie, sagen wir, dass sie das von Anfang an wollten, dass das mehr als Mittel zum Zweck gewesen ist, aber sie haben das einfach völlig amoralisch akzeptiert und sind so zu Tätern geworden. Und das, wenn man die Frage stellt, was war die Haltung dahinter, dann ist das Opportunismus, aber natürlich sind sie deswegen auch Täter gewesen. Und was sagt das über das Wirtschaftswunder aus? Ja, es waren eben Unternehmer, die von Zwangsarbeit profitiert haben, die dann in den Entnazifizierungsverfahren eigentlich freigesprochen wurden oder als Mitläufer betrachtet wurden, bezeichnet wurden und die dann in den 50ern wieder aufbauen konnten. Und das ist schon erstaunlich, dass das in der Wirtschaft mehr noch als, sagen wir, in der Justiz oder in der Politik und der Kultur, dass es da so lange keinen Bruch gegeben hat. Der kam dann erst in den 60er Jahren, als diese Unternehmen sich doch den Fragen auch stellen mussten, was sie eigentlich in den 40ern gemacht haben.
Die Frage ist vielleicht ein bisschen fernab vom Inhalt des Buches, aber wie entscheidend war es, dass vor allem auch die Alliierten ohne die Sowjetunion jetzt ein Bollwerk in der Mitte Europas gegen den Kommunismus haben wollten, vor allem nachdem die Sowjetunion die DDR besetzt hatte und dort sozusagen Sozialismus einführte.
Ja, das war entscheidend. Also ursprünglich gab es ja den Morgenthau-Plan, der vorsah, dass man aus Deutschland letztlich fast eine industriefreie Zone macht. Die haben sich dann nicht durchgesetzt, aber dann gab es bei den Amerikanern, die ich jetzt mal rausgreife, gab es da auch zwei Denkschulen. Einmal die Leute, die in Deutschland sahen, die Wirtschaft muss irgendwie wieder in Gang kommen und dann zunehmend auch meinten, wenn es, sagen wir, im aufkommenden Kalten Krieg brauchen wir auch ein Deutschland, ein Westdeutschland, das wirtschaftlich floriert. Und es gab die anderen, die noch sehr lange auch in den 40ern wünschten, dass die Unternehmen demontiert werden und vor allem auch aufgespalten werden. Man wollte diese Konzentration nicht haben. Und deswegen ist zum Beispiel die Deutsche Bank ist in 12 Regionalbanken aufgespalten worden. Und ähnlich ging es auch Industrieunternehmen. Und die haben dann alles daran gesetzt, sagen wir, wieder die alten Strukturen neu zu erschaffen. Und in den 50ern ging es auch in Amerika vor allem um den Kalten Krieg und nicht mehr um die Vergangenheit. Und deswegen hat man das geschehen lassen.
Was war da entscheidender, die Struktur? Strukturen, die im Prinzip gleich geblieben sind, mal abgesehen von der Regionalisierung der Banken, oder einzelne Männer mit ihren doch weiterhin bestehenden Netzwerken, die daran wieder anknüpfen konnten?
Beides, würde ich sagen. Also, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Na, was war entscheidender für die schnelle Erholung, sagen wir es mal so, für das Wirtschaftswunder? Bei den Banken beschreibst du es ja sehr gut an einer Stelle 12. Wie die Bank zwar, hier geht es um die Deutsche Bank, zwar in verschiedene Regionalinstitute gespalten wurde, aber die mächtigen Männer mit den weltumspannenden Geschäften dahinter weiterhin die Struktur beherrschten und dann praktisch entgegen der Marktlogik dann auf einmal Absprachen mit Rivalen trafen zum gemeinsamen Fortkommen sozusagen oder Wiederaufstieg der jeweiligen Banken, in dem Fall Einzelfall, hin zu wieder so einem traditionellen globalen Player. Also was war da entscheidender, dass man sich über die geschaffene Struktur durch Tricks hinwegsetzte oder die einzelnen Männer, die in den Machtpositionen geblieben sind? Also hätten auch andere entnazifizierte neue Chefs das Gleiche erreichen können sozusagen, wäre jetzt meine Frage.
Ja, also ich glaube den Boom gab es ja anderswo auch. Also zum Wirtschaftswunder hat entscheidend beigetragen, das ist einfach ein 30-jährige, Moment, ja, vielleicht 25-jährige Phase gab, in der es die Wirtschaft einfach nach oben ging. Das gab es auch in anderen Ländern. Und sicher half es, dass Leute, die Kompetenzen hatten und Erfahrung in diesen Industrien, in denen die Deutschen stark waren, dass die dann auch weiter ihre Kompetenz einbringen konnten. Man kann sich ja engst fragen, was wäre denn gewesen, wenn man anstatt, sagen wir, auf das Alte zu setzen, wenn man den Neuanfang auch wirklich, der kein Neuanfang war, aber wenn man das wörtlich genommen hätte und jüngere Leute, die an die, sagen wir, in Führungspositionen gebracht hätte, anstatt die Alten weiter gewähren zu lassen, was wäre dann mit der Wirtschaft geschehen? Man könnte sich auch denken, dass das war eine Zeit des Umbruchs und dass andere Leute auch Impulse gesetzt hätten, die positiv gewesen wären. Also das ist ein reines Gedankenspiel, ist ja nicht geschehen. Aber jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, also entscheidend war ja einmal der Aufschwung und zweitens, dass man auf bewährte Kräfte setzen konnte, die in diesen Industrien halt schon tätig gewesen waren.
Wir haben Leute wie Hermann Josef Abs, der 1967 aus dem Vorstand der Deutschen Bank ausschied, Heinrich Nordhoff, Patriarch bei VW, starb 1968. Mit diesen beiden Figuren endet ja auch in gewisser Weise eine Ära. Wir haben dann die 68er in Deutschland. Wie entscheidend war es auch für, sagen wir mal, die Aufarbeitung der Verbrechen der Nazizeit und die Aufarbeitung auch der Verbrechen der Unternehmen und ihrer Führer, dass die alten Patriarchen gingen oder verstarben, um neues Schuldbewusstsein auch in den Unternehmensriegen einziehen zu lassen. Oder Verantwortungsbewusstsein, sagen wir es mal so.
Die Vorwürfe, was die Nazi-Vergangenheit anging, die kamen tatsächlich Ende der 60er, Anfang der 70er auf. Und da gab es auch einen Generationswechsel in deutschen Unternehmen. Insofern stimmt das, aber die eigentliche Beschäftigung und die Verantwortung für, sage ich, die nationalsozialistische Vergangenheit, das kam dann wirklich erst in den 1990ern. Und es kam nicht von innen heraus, sondern ja auch vielleicht ein bisschen, aber eigentlich kam es dadurch, dass sich die deutschen Unternehmen so stark internationalisiert haben, dass sie vor allem auch in Amerika an die Börse gegangen sind, dort Übernahmen getätigt haben und deshalb sich noch einmal mit dieser Geschichte, die lange ja irgendwo ignoriert wurde, beschäftigen mussten. So konkrete Beispiele sind die Deutsche Bank, die zum Jubiläum 1995 einen großen Band veröffentlicht hat, in dem sich Historiker, zum Teil auch ausländische Historiker mit der nationalsozialistischen Vergangenheit beschäftigt haben. Oder auch Bertelsmann, wo Thomas Middelhoff in New York, als man damals Random House übernahm, sagte, dass man, wenn ich es richtig erinnere, dass man bei Bertelsmann ja auch die Geschäftstätigkeit habe aufgeben müssen, weil man nicht konform mit den Machthabern gewesen sei. Und dann dem wurde dann widersprochen und Bertelsmann sah sich dann gezwungen, Historiker zu beauftragen, rauszufinden, wie es wirklich war. Also es, im Prinzip kam das nicht, das war nicht intern motiviert, es kam noch nicht mal aus Deutschland, sondern es kam, sagen wir, es kam aus, ja, aus dem Ausland, dass die deutschen Unternehmen, die dann Weltunternehmen wurden durch die Übernahme, gerade amerikanische Unternehmen, dass die das nochmal alles aufrollen mussten.
Wie würdest du das sehen, diese Entwicklung? Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Mhm. Gestern oder vorgestern hat Palantir so eine Art Manifest veröffentlicht, auch auf Twitter. Da werden unter anderem auch Deutschland und Japan genannt. Und in die Richtung von Deutschland geht es auch so ungefähr, Zitat, das Wort mache ich mir nicht zu eigen, man müsse sich so von dem Schuldkult befreien, der Deutschland und seine Bevölkerung und Gesellschaft und Unternehmen fesselt. Gibt es da irgendwelche Ansatzpunkte in der deutschen Wirtschaft, die du aktuell beobachten kannst, die in diese Richtung gehen? Oder wäre das nicht eher schädlich für den deutschen Wirtschaftsstandort, auch nur ansatzweise in diese AfD-Richtung zu gehen? Weil im Prinzip ist es ja AfD-Sprech.
Ja, also ich habe das über Palantir auch gelesen. Ich habe das Wort Schuldkult habe ich jetzt nicht.
Es steht nicht direkt drin, aber ich übersetze das mal. Es ist im Prinzip das, was die AfD mit, man müsse sich, ich mache mir das Wort nicht zu eigen, ich wollte es bloß schon mal sagen, bevor ich es genannt habe, von dem deutschen Schuldkult befreien. Also dass man sich zu viel von der Aufarbeitung des Holocaust sozusagen prügeln lässt.
Also ich glaube, dass das, was du jetzt zitierst, Palantir, das ist jetzt ganz stark geprägt von einem Mann, das Alex Karp, der in Deutschland studiert hat.
Das sind ja auch 300 Männer gewesen, einzelne Männer. Also. Ja. Und in den USA, und das schwappt ja nach Deutschland über, sind es ja auch einzelne Männer, die aktuell Wirtschaft und Politik anscheinend besonders beeinflussen.
Also erstmal ist Alex Karp eine besondere Figur, also der Palantir führt, weil er in Deutschland studiert hat und da, glaube ich, einen speziellen Blick hat. Ich glaube nicht, dass die Silicon Valley Manager sonst zur Frage des Schuldkults oder so, dass die da sonst etwas zu sagen hätten. Ich glaube nicht, dass die Deutschland überhaupt im Moment besonders im Fokus haben. Aber allgemein war ja deine Frage, ob es in Deutschland, sagen wir, eine stärkere Anknüpfung an die Vergangenheit im weitesten Sinne gibt. Es ist natürlich so, dass Deutschland im Moment in der Rüstungsindustrie expandiert. Und da gibt es nach 1945 an sich eine klare Abwendung von dieser Tradition, dass zum Beispiel ein Krupp gesagt hat, er möchte in der Rüstung nicht mehr tätig sein, nicht mehr für die Rüstung produzieren. Und das auch als Daimler 89 oder 90 ein großes Rüstungsunternehmen übernehmen wollte, dass es da in der Gesellschaft auch eine klare, also sehr, sehr viel Kritik gab. Das war kontrovers. Und ich glaube schon, dass die deutschen Unternehmen auch über die sogenannte Friedensdividende, dass man als abgerüstet wurde, dass sie auch sehr kein großes Bedürfnis hatten, in die Rüstung einzusteigen. Nun kommt es aber wieder, weil es die Bedrohung aus Russland gibt und weil die deutschen Militärausgaben steigen auch auf externen Druck hin, also aus Amerika. Und deswegen sind Unternehmen, die sich lange nicht mit Rüstung beschäftigt haben, überlegen, ob sie dort investieren oder es entstehen Start-ups. Und insofern ist da eine, die Deutschen haben natürlich eine Tradition in der Rüstung. Und insofern entsteht da wieder eine Wiederbeschäftigung mit diesem Thema.
Das Buch handelt ja, wie gesagt, viel aus der Perspektive von Unternehmern, Frauen, Arbeitnehmer, Ostdeutsche kommen so immer eher so am Rande vor. Und als Ostdeutsche muss ich das Thema natürlich Mauerfall mal aufgreifen. Zu dem Zeitpunkt schwärmten natürlich viele Vertreter der deutschen Unternehmerschaft als eine Art kolonialer Eroberer und kauften überall in Ostdeutschland alles Mögliche an. Die Treuhand ist in Ostdeutschland fast schon ein Schimpfwort. Die Altlasten wollten sie dann aber nicht übernehmen. Das war dann Sache des Staates, also Privatisierung der Gewinne, Verallgemeinerung wieder der Verluste. Was genau würdest du sagen, aus deiner Sicht ist in der Zeit schiefgelaufen und inwiefern wirkt das bis heute nach und ist vielleicht auch so eine Art Ursache dafür, dass die AfD mittlerweile in Teilen von Ostdeutschland absolute Mehrheiten in Umfragen hat?
Ja, also.
Ist natürlich sehr verkürzt, aber.
Also, ich glaube, dass das zu einfach wäre, jetzt zu sagen, dass die Erfolge der AfD auf sagen das Auftreten der Großkonzerne in den frühen 90ern zurückzuführen sind. Aber natürlich ist da vieles falsch gelaufen. Zunächst mal war es natürlich so, dass die DDR-Wirtschaft durch die SED-Wirtschaftspolitik auch zerstört worden ist. Wenn man sieht, was in den 40ern mit den Familienunternehmen geschehen ist, dass da vieles zwangsenteignet, dass da Unternehmer vertrieben worden sind, dass die dann alle nach Westdeutschland gegangen sind, dass man dann 71, glaube ich, hat Honecker dann die Unternehmen, die Privatbetriebe, die es noch gab, dann enteignet. Und letztlich hat die DDR in den 80er Jahren dann von Krediten aus dem Westen gelebt und da war vieles marode und nicht wettbewerbsfähig und dafür kann man den deutschen Konzernen, die kamen, kann man nicht die Schuld geben. Was für mich erstaunlich war, war, dass die deutsche Unternehmenskultur immer von einem gewissen Wirtschaftspatriotismus geprägt war, einem konservativen Wirtschaftspatriotismus, dass man sich eigentlich das klingt jetzt komisch, aber dass man sich für das Wohl der Nation auch verantwortlich gefühlt hat oder das zumindest gesagt hat. Und in dem Sinne glaube ich, dass wenn die Wiedervereinigung in den 50er oder 60ern gekommen wäre, dass Unternehmer da auch westdeutsche Unternehmen im Osten zu finanziellen Opfern oder auch bereit gewesen wären oder auch ganz anders darauf zuzugehen. Das Vorgehen aber in den 90ern war ein ganz anderes, das war ein ganz rationales, dass man gesagt hat, was ist uns da etwas wert, dafür zahlen wir, aber für den Rest sind wir nicht zuständig. Und insofern passte das für mich also nicht zur alten Deutschland AG und das war für mich ein Anzeichen, dass es einen Kulturwandel in Deutschland auch schon gegeben hatte, hin zu einer anderen Art mit der Wirtschaft umzugehen. Und das andere, hast du gesagt, das, was schädlich war, war dieses Gefühl der Überlegenheit und dass man als Westdeutscher meinte, eigentlich der Kapitalismus, den wir vertreten, der hat gewonnen und wir müssen jetzt den Ostdeutschen zeigen, wie es geht.
Ja, Ich habe mittlerweile die These für mich innerlich entwickelt, dass die AfD so eine Art ostdeutsche Rache für die 90er Jahre ist. Und das ist natürlich für uns alle absolut katastrophal. Aber mir scheint vor allem dieser Flügel von einem eigentlich westdeutschen Bernd Höcke, aber in Ostdeutschland ausgeprägt und dort besonders erfolgreich, überzuschwappen übrigens auf Westdeutschland, egal was Alice Weidel und Co. gerade in Westdeutschland verkaufen, der Flügel wird das übernehmen. Und das ist eine nationalsoziale Bewegung, wenn man sich so einige Reden auch im Thüringer Landtag anhört. Und ich sehe darin praktisch so eine Art Rache des Ostens. Und das wird für uns alle noch viele, viele große Bauchschmerzen nach sich ziehen, würde ich sagen. Also langfristige Folgen von schlechten Entscheidungen wirtschaftlicher und politischer Natur müssen dann unsere Kinder und so ausbaden. Ich sehe üble, üble Zeiten auf uns zu kommen. Aber ich bin die Pessimistin hier, also ich darf pessimistisch sein. Auf diese Sache komme ich nämlich noch zurück. Was ich aus den Wendejahren auch mitnehme, ist die Tatsache, dass viele Ostdeutsche auch als Arbeitnehmer natürlich dann in den Westen gehen. Zu diesem Zeitpunkt, würde ich sagen, haben viele westdeutsche Unternehmen auch schon ein Problem damit, Fachkräfte zu finden. Das ist sozusagen eine Verjüngungskur nochmal für westdeutsche Unternehmen, finden nochmal Arbeitnehmer. Dann natürlich die ganze Phase der europäischen Einigung, was noch der Wirtschaft nochmal Auftrieb gibt, die Phase unter Angela Merkel, die für billige Energie sorgt. Und jetzt sind wir eigentlich angekommen in einer globalen Entwicklung der Polykrise. Wir haben einen demografischen Wandel in Deutschland, der unter anderem für Fachkräftemangel sorgt und eine Unternehmensstruktur, die sich wirtschaftlich in Deutschland im Prinzip auf diese große Deutschland AG viel, viel zu lange ausgeruht hat. Und da würde ich sagen, in dem Buch beschreibst du ja dann auch das Versagen der deutschen Wirtschaftselite jetzt über Jahrzehnte. Ich würde sagen, das hat so in den 90er Jahren angefangen und hat es noch ein bisschen irgendwie durchgekommen bis jetzt.
Ich würde es nicht als Versagen bezeichnen.
Kannst mir gleich widersprechen, ich stelle die Frage noch zu Ende. Daimler ignoriert die Warnung, die Computerindustrie verschlief den Anschluss und an einer Stelle hier im Buch zum Ende hin, das Kapitel heißt New Economy, da wird schon darüber gesprochen, dass Kohl sozusagen die Lizenzen für die Erschließung des Mobilfunkes dann an Mannesmann vergibt. Und für mich ist das auch schon wieder so ein Hinweis, ein uraltes Unternehmen eigentlich, ob das wirklich für die Industrie und die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts noch bereit ist. Brauchen wir nicht eigentlich neues Blut, neue Innovationen mit neuen Menschen und neuen Strukturen. Ja. Und die Zukunft des Landes an ein Unternehmen zu geben, das eigentlich 150 Jahre alt ist, scheint mir schon zu dem Zeitpunkt darauf hinzuweisen, dass man in Deutschland nicht auf die Zukunft vorbereitet sein wird. Und jetzt können Sie mir widersprechen zum Versagen.
Ja, Versagen sehe ich jetzt nicht der deutschen Konzerne, denn sie haben ja über Jahrzehnte erfolgreich gewirtschaftet und sind auch zuletzt sehr erfolgreich gewesen. Man kann sich fragen, was haben sie versäumt zu tun? Und man kann sich tatsächlich fragen, warum gibt es nicht neue Kräfte? Aber die Unternehmen an sich sind bemerkenswert langlebig gewesen. Das würde ich nicht als Versagen bezeichnen. Und ja, ich meine, es wird immer wieder das Beispiel SAP genannt. Da geht es jetzt um Technologie. Also die Computerindustrie kam in oder Hightech kam in Amerika auf, insbesondere in Kalifornien, gestützt von einerseits Militärausgaben, Staatsausgaben und andererseits viel Wagniskapital, was dort vorhanden war. Und in Deutschland hat man dann gesagt, okay, da passiert viel in Amerika, was machen wir? Wir konzentrieren uns darauf, Siemens zu fördern. Siemens hat dann kleinere Unternehmen übernommen in diesem Bereich der Computerindustrie und sollte zum nationalen oder idealerweise sogar noch europäischen Champion der Tech-Industrie werden, war aber zugleich auch wie du sagst, eine alte Struktur, hatte 1000 andere Geschäftsfelder und konnte es sich auch gar nicht leisten zu sagen, wir setzen jetzt alles auf diese Hightech-Schiene, weil die auch anderswo tätig waren und hat es dann bei dem Kapital, was benötigt wurde und bei der Innovationsgeschwindigkeit hat einfach nicht machen können. Was ist aber, das ist vielleicht noch gar nicht mal so schlimm, was es nicht gegeben hat, ist, wo waren die jungen Unternehmen, die, sagen wir, die entstehende Geschäftsfelder dann auch bewirtschaftet haben. Und da gibt es dieses eine Beispiel, was immer wieder zitiert wird, die SAP, das war Anfang der 70er, das waren fünf Computerleute von IBM, also einem amerikanischen Unternehmen, die gesehen haben, da entsteht ein neuer Markt für Software. Damals wurde Hardware und Software getrennt und die haben dann sich, die fanden dann IBM auch zu langsam und die haben dann für ihre Bedürfnisse und haben dann gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Unternehmen und entwickeln Software für Logistik, Einkauf, Buchhaltung für Unternehmen, sind damit enorm erfolgreich gewesen. Das war also eine Marktnische. Und in diesem technologischen Umbruch der letzten Jahrzehnte hätte es ja x andere Nischen gegeben, in die kleine Unternehmen hätten gehen können. Niemand hat es getan. Da fehlte einerseits der institutionelle Rückhalt, denn anfangs war zum Beispiel die Deutsche Bank, hat jetzt SAP nicht in großem Maße unterstützt oder so. Das waren einfach fünf Leute, die ein gut laufendes Geschäft gegründet haben. Ohne diesen großen Rückhalt. Aber andererseits kann man sich auch fragen, warum gab es nicht einfach mehr Leute, die so etwas einfach gemacht haben?
Gute Frage. Da würde ich noch unter anderem mit anschließen, natürlich die institutionelle Unterstützung. Vielleicht auch deswegen, weil die persönlichen Beziehungen
Genau.
weggefallen sind der Männer. Also die persönlichen Netzwerke sozusagen, weil die Deutschland AG sich strukturell auch anders entwickelt hat und nicht mehr von Einzelpersonen sozusagen abhängig war, was dann natürlich diese ganzen Netzwerke irgendwie kaputt gemacht hat. Gleichzeitig finde ich es auch so interessant, sich mal die Struktur der Beziehung zwischen Unternehmen, alten Unternehmen und der deutschen Politik anzugucken, weil wir sehen ja aktuell jemanden wie Katharina Reiche, die uns in Zukunft zwingen wird, die Gasenergie hier zu bezahlen oder den Aufbau dieser Gasenergie, während sie gleichzeitig jegliche Finanzierung für erneuerbare Energien, die es uns unabhängiger und resilienter machen würde vor diesen ganzen Polykrisen, die wir unter anderem ja auch infolge des Irankriegs sehen, absolut die Beine weghauen wird. Also wir müssen diese ganzen teuren Energien bezahlen, wir müssen Gas bezahlen und es scheint mir hauptsächlich die Interessenvertretung von etablierten Unternehmen zu sein, die direkt durchwirkt in der deutschen Politik. Wahrscheinlich, weil das haben wir schon immer so gemacht. Ist das auch ein politischer Fehler, der uns alle in Zukunft teuer zu stehen kommen wird, dass man sich auf die alten Unternehmen und Lobbyisten verlässt, anstatt auch politisch neu zu denken?
Ja, also die Energiepolitik jetzt kann ich nicht kommentieren. Ich habe mich mit der Geschichte der großen Unternehmen beschäftigt, aber das Muster, also ich möchte es da nicht darauf beziehen, aber das Muster ist so, dass man in der Politik viel zu lange immer gesagt hat, das müssen die großen Konzerne richten. Da gab es einen großen Fokus unter Merkel, unter Schröder und so weiter. Und es ist richtig, dass der gerade auch in den 90er Jahren, wo so viel Möglichkeiten da gewesen wären, dass man da zu sehr auf die alten Strukturen und die alten Unternehmen gesetzt hat. Das sehe ich auch so.
Ich habe nur die Energiepolitik genommen, weil es da so offenkundig ist. Ist praktisch kein Raum für journalistische Aufarbeitung anderer lobbyistischer Strukturen, weil das wirklich den ganzen Sauerstoff aus dem Raum rauszieht. An anderer Stelle wurdest du schon öfters mal zu den Parallelen zur Zwischenkriegszeit gefragt. Ich würde jetzt gerne nochmal trotzdem wissen von dir, siehst du ein reales Risiko, dass die aktuelle Wirtschaftskrise den Rechtsruck strukturell noch befeuern wird, so wie in den 1930er Jahren?
Das kann man natürlich nicht ausschließen. Aber ja, ich kann nur noch einmal betonen, dass ich da jetzt nicht, also auch für einen aktuellen Aufstieg der AfD, da sehe ich jetzt nicht die Wirtschaft, genau wie damals, sehe ich nicht in einem, auf Englisch würde ich sagen, im Driver's Seat. Ich sehe das nicht als die treibende Kraft. Ich glaube, dass die deutschen Großkonzerne eigentlich kein Interesse an einem radikalen Rechtsruck haben. Ich glaube auch nicht, dass das Wirtschaftsprogramm der AfD so beschaffen ist, dass die Konzerne das so wollen. Die deutschen Großkonzerne sind inzwischen Unternehmen, die von den Aktionärstrukturen her und so international agieren, und an sich kann das nicht in deren Interesse sein. Insofern würde ich nur sagen, es war 1930 bis 33 nicht so, dass die Wirtschaft den Hitlers Aufstieg verursacht hat, und ich sehe das, sagen wir, den Aufstieg der AfD als gesamtgesellschaftliches Problem, aber ich möchte es jetzt nicht auf die Wirtschaft reduzieren.
Ich möchte trotzdem nochmal zu Deutschland AG kommen, weil an einem bestimmten Punkt, wir haben ja schon drüber gesprochen, aus Angst vor einer russischen bolschewistischen Revolution hat man sich halt um die soziale Absicherung der Arbeitnehmer gekümmert. Das scheint mir auch für die Großkonzerne in Deutschland zunehmend ein nicht so wichtiger Part zu sein, was aus meiner Interpretation auch für die AfD Aufwind bedeutet, weil Menschen Angst haben vor der Zukunft, vor Eigentumsverlust, vor dem Verlust der sozialen Stellung. Das befeuert alles die AfD, auch wenn die nichts dagegen tun wird, ganz klar. Aber irrationale Wähler ist halt ein Phänomen, ja. Also nochmal, ist nicht das Problem auch für die aktuelle deutsche wirtschaftliche und auch politische Krise, dass man weggekommen ist von unternehmerischer Verantwortung auch für die deutsche Gesellschaft und ihren sozialen Frieden?
Sicherlich ist es negativ und politisch katastrophal, wenn große Unternehmen in massiv Arbeitsplätze abbauen. Trotzdem gibt es da für mich noch einen anderen Gesichtspunkt. Unternehmerische Verantwortung muss nicht immer bedeuten, dass man um jeden Preis Standorte und Arbeitsplätze erhält. Die deutsche Wirtschaft ist in vielen Schlüsselindustrien, also gerade da, wo sie mal stark war, in die Defensive geraten. Sie steht in Konkurrenz zu Volkswirtschaften, die billiger produzieren und die sich weiterentwickelt haben. Und unternehmerische Verantwortung und auch gesellschaftliche Verantwortung kann auch bedeuten, dass man überlegt, ja, wo sind wir in Deutschland denn wirklich besser als andere? Wo ist unser Potenzial? Wo sollen wir Arbeitsplätze konzentrieren, Arbeitsplätze schaffen? Wie investieren wir Ressourcen und wo entsteht auch mal was Neues? Also ich möchte jetzt nicht leichtfertig sagen, dass Unternehmen einfach Arbeitsplätze abbauen sollen. Aber auch im Sinne der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist es gesamthaft betrachtet, glaube ich, wenn Unternehmen dort investieren, wo langfristig eine Zukunft ist.
Okay, darüber könnte man sicherlich noch einen ganz anderen neuen Podcast aufnehmen. Aber ich denke mal, wir machen für heute erstmal Schluss. Und ich würde allen Hörerinnen und Hörern wirklich empfehlen, dann auch keine Angst vor dem Titel nicht abschrecken lassen, so wie ich im ersten Moment. Durchaus lesen, es ist sehr aufschlussreich und liest sich auch ganz für ein Sachbuch sehr Novellen-Romanartig, also gut erzählt, würde ich damit sagen. Danke. Ja, man ist als Leser mitgenommen. Und bevor wir aber aufhören, hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ach so, ja, dann mache ich es ganz schlecht. Also ich freue mich, dass wenn ihr das Buch lest. Ich habe es nicht für die Wirtschaftsleute geschrieben, sondern für Freunde und Bekannte, die sich mit diesen Unternehmensgeschichten nicht auskennen. Und ja, vielleicht habe ich dann doch eine Botschaft. Das ist ich finde, dass es viel zu viele Leute gibt, die, sagen wir, die gesellschaftlich etwas verändern wollen, die sich aber für Wirtschaft nicht interessieren und die, oder wenn sie sich für Wirtschaft interessieren, dann gehen sie an Universitäten und schreiben über die Wirtschaft. Aber ich glaube, diese Unternehmen sind an sich oder Unternehmen an sich sind nicht mehr so, die sind durchlässiger als früher und es steht jedem, sagen wir, frei, sagen wir als junger Mensch beispielsweise eine Ausbildung zu machen und sich diesen Unternehmen anzuschließen und dort etwas zu verändern. Und ich finde schade, dass so viele Leute sich eigentlich vieles bewegen wollen, aber sich für die Unternehmen nicht interessieren.
Also werd dein eigener Unternehmenschef.
Vielleicht.
Wir kennen das Phänomen ja von der Politik, also der Marsch durch die Institutionen. Vielleicht auch der Marsch durch die wirtschaftlichen Institutionen.
Ja, warum nicht?
Okay, herzlichen Dank, Konstantin, das war mir eine Freude.
Ja, mir auch, danke.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.